hat das Handy so hingelegt und hat gesagt, ey, guck mal, du bist ein Mann jetzt, du wirst ein Mann wollen, hier ist das Handy, du hast jetzt zwei Optionen. Ein, nimmst jetzt das Handy und rufst jetzt das Trainer an, dass du nach Hause kommen willst, oder du machst einfach weiter. Und ich hatte so hart geweint, ich habe gesagt, ey, ich mach weiter. Und dann ein Jahr später war ich in die erste Mannschaft. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber nach dieser Message von meinem Vater und dass er das gemacht hat mit mir, das hat einfach mir so, so gut getan, dass das einfach nach einem Jahr und 19, halbes Jahr gespielt und dann einfach nach erster Mannschaft gegangen. Das war so schnell gegangen, ja.
Pur der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu einer neuen Folge unseres offiziellen HSV-Podcasts Pur der HSV. Und zu dieser begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit, Thomas Husmann, und mir gegenüber sitzend mein geschätzter Kollege Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom, schön, dass wir wieder hier sind.
Ja, und schön vor allen Dingen, dass wir zur 37. Folge einen Spieler begrüßen dürfen, der schon ein bisschen länger bei uns hier ist. Und umso mehr freuen wir uns, dass er jetzt erstmals auch hier im Podcast ist. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, ah, der hat sogar eine Podcast-Stimme. Die Rede ist von einem Publikumsliebling hier beim HSV, seine vierte Saison, Mittelfeldmotor. Einer, der von sich selbst sagt, er trägt blau oder sein Herz ist blau. Also er identifiziert sich hier viel mit der Aufgabe. Lacht auch herzlich, die Rede ist von Ludovit Reis. Moin Ludo, schön, dass du hier bei uns bist.
Ja, danke, dass ich hier konnte sein. Und, ja, schön. Ja, natürlich.
Legen wir los. Ludo, wir haben es auch eben schon gesagt im Vorgespräch. Unsere Hörer kennen das ja auch. Wir gehen hier die komplette Reise deiner Karriere einmal durch und die ist ja schon ereignisreich und wollen trotzdem einmal aktuell starten, denn das vergangene Wochenende, der Freitagabend, war ja sehr besonders. 57.000 Zuschauer, 3:0 gegen Kaiserslautern, super Kulisse. Und du hattest die Ehre, die Mannschaft aufs Feld zu führen. Was war das für ein Gefühl für dich, da reinzumarschieren?
Also ja, das war für mich auch so, also vorher schon gesagt, es war sehr lange aus und das war für mich einfach so ein geiles Gefühl wieder, um von Anfang an zu starten, und das Gefühl war einfach geil. Also ich meine, wenn du Kapitän bist auf deinem Platz und einfach die Mannschaft auch so in die Richtung, also coachen kann und einfach da bist, das ist einfach, ich kann sagen, das ist ein Traum, dass du das erleben kannst. Ja,
ja, du bist schon lange hier. Was bedeuten dir der HSV, der Club, die Fans, die Stadt, ja, die Menschen hier drumherum, die es ja auch ausmachen?
Boah, wo soll ich anfangen? Nein, also ich habe schon immer gesagt, also von Anfang an, als ich hier gekommen bin, habe ich immer so ein gutes Gefühl gehabt. Also ich meine, das erste Mal, wenn ich ins Stadion war, hat mein Vater direkt zu mir gesagt, hey Ludo, das ist dein Stadion. Also das Gefühl ist hier sehr, sehr gut für dich und von meiner Familie ist das sehr wichtig, weißt du, um ein gutes Gefühl zu haben, wo du hingehst und wo du Fußball spielen kannst. Und das war für mich einfach ein Zeichen, dass ich dann die Entscheidung gemacht habe, um vor HSV zu spielen. Und ja, man sieht, was ich schon erlebt habe hier, das ist krank.
Du hast gesagt, das Gesamtgefühl beim HSV ist einfach toll. Und in solchen Momenten denkst du dann da auch dran, als so die Mannschaft aufs Spielfeld geführt hat und du guckst ins Stadion, hast du da solche Gedanken auch, oder ist das komplett Fokus aufs Spiel?
Also ich muss sagen, so vorm Spiel gehe ich immer auf den Platz, um einfach das Gefühl einfach so wieder zu haben, und wenn man auf so einem Platz steht, dann sind noch nie so viele Fans am Start so, aber egal, das Gefühl ist einfach top. Du guckst rundherum und das Stadion ist einfach so, so groß und du weißt, dass das Spiel fängt an und jeden sitzt da so und feuert uns an. Das ist einfach so ein geiles Gefühl, und was muss ich sagen? Also wenn ich so auf dem Spiel wieder reinlaufen, dann ist das einfach, du bist in so einem Fokus, dass du das Spiel gewinnen willst. Und natürlich, ja, wenn wir ein Tor schießen, dann, du weißt selber, dann ist das Feuer, das ist geisteskrank.
Das hast du dreimal erlebt jetzt gegen Kaiserslautern. Du hast eben schon auch auf die erste Frage direkt geantwortet oder gesagt, ja, ich war lange raus. So, die letzten anderthalb Jahre war nicht ganz so leicht, du warst häufiger verletzt. Jetzt nach langer Zeit auch dein Startelf-Comeback dann gegeben. Ja. Wie sehr hat das noch eine Rolle gespielt? Weil dann hast du ja auch eine echt gute Leistung geliefert, so der Ludo ist back, wie wir ihn kennen.
Ja, das habe ich schon gehört. Also ich muss auch sagen, ich fühle mich wieder so leicht auf dem Platz und das habe ich sehr, sehr lange nicht gefühlt. Natürlich habe ich zweimal meine Schulter gehabt und das war ich dann, wenn ich zurückgekommen, dann erwartest du ein bisschen zu viel von dir selber vielleicht, dass du wieder am 100% bist, aber das muss immer so Step by Step gehen und aber ja, ich habe immer die Unterstützung gehabt von der Mannschaft und auch von den Fans. Natürlich haben die Fans vielleicht was mehr erwartet, wenn ich zurückgekommen bin von meiner Schulterverletzung, aber das ist Fußball und also dann habe ich wieder meine Verletzung an meiner Bünderriss, dann bist du schon anderthalb Jahren bist du weiter. Und dann bleibt er ein bisschen in so einem Circle. Aber jetzt habe ich das ein bisschen so verändert. Also ich war immer so 100% dran und so und mit meiner Ernährung und solche Sachen, meine Schlaf und dann hast du ein bisschen so verändert darin und dann lernst du auch davon. Und das war auch meine erste Mal, so eine große Verletzung zu haben. Und nach meiner Bünderriss haben wir darüber gesprochen und das muss ich sagen, mit den Physios und die ganze Staff, aber auch mit Sebastian Capellen, haben wir sehr, sehr gut und Step by Step gearbeitet. Und das war sehr wichtig. Und das fühle ich mir direkt so sehr anders an, wenn ich jetzt trainiere oder jetzt auf dem Platz bin. Und man sieht man auch, wie wichtig das ist, dass du auch ein gutes Schlaf hast und deinen Kopf immer so gut dabei hast. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja. Bist du dann sehr ungeduldig? Ein sehr ungeduldiger Mensch.
Ich muss sagen, guck, weißt du, ich war sehr gut drauf, muss ich sagen. Also mein Gefühl war immer gut auf dem Platz und vor meiner Schulterverletzung, ich war so sehr, sehr, sehr gut dran und jedes Spiel 90 Minuten gespielt und so. Und wenn du verletzt bist und das ist eine große Verletzung gewesen und das war einfach so, wie muss ich das sagen, das war von meinem Kopf damals, ich war ungeduldig auch. Ich wollte einfach, nach einer Woche habe ich schon gesagt, ey, guck mal, ich will wieder spielen. Weißt du, was ich meine? Aber das geht nicht. Und davon habe ich gelernt. Und glücklich, wie gesagt, ich habe gute Menschen um mich auch so einfach runterzuziehen und sagen, ey, Ludo, Step by Step und das kommt wieder und so. Aber natürlich, du willst immer spielen. Und ungeduldig, das ist immer so ein Faktor bei mir gewesen. Aber ich habe davon gelernt und glücklich bin ich wieder da, ja.
Ja, du bist zurück und ein Mitspieler von dir, der auch aufs Comeback schielt und auch kurz davor ist, der hat jetzt die erste Frage, die wir hier einspielen.
Hey Ludo, my guy. Wie geht's dir? Bobby hier. Ich hoffe, du hast Spaß beim Podcast. Ich habe zwei Fragen an dich. Die erste Frage, glaubst du wirst jemals besser sein als ich im Paddle? Und meine zweite Frage, wir sind ja jetzt schon zusammen seit fast 4 Jahren beim HSV, haben viel zusammen erlebt. Und ich würde gerne wissen, was war dein schönster Moment, seitdem du in Hamburg bist? Und was war dein schlimmster Moment, seitdem du in Hamburg bist, wenn du welche hattest? Okay, mein Bro, hau rein. Viel Spaß, bis bald. Ciao, ciao.
Ja, Mitspieler Bobby Glatzel.
Ja, also ich muss sagen, Bobby ist auch sehr wichtig für mich hier. Also ich sage immer, ich rede immer über my guy mit ihm und das ist auch einfach so. Wir sind sehr eng zusammen und wir spielen auch dann Padel, also in unserer freien Zeit. Du musst immer fragen, wie besser ist. Also letztes Mal habe ich gespielt und habe ich gewonnen, aber nein, Bobby, ja, ich lieb ihn. Er ist ein Vollprofi, ich kann viel von ihm lernen und er ist verletzt jetzt, aber glücklich ist er wieder so zurück.
Was bist du für ein Paddle-Tennis-Spieler?
Ich?
Was bist du für eine Art von Paddle-Tennis-Spieler? Kommst du über die Technik oder über die Physis? Wie würdest du dich beschreiben? Auf dem Porter?
Also beides, muss ich sagen. Also ich kann sehr, sehr gut verteidigen, muss ich sagen. Und eine so Schmerz, weißt du. dann kann ich sehr gut antizipieren, dass ich das Ball wieder so rückschlage. Aber na, ich glaube beide. Und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ich muss sagen, Jonas Meffert ist einfach top.
Ja? Das ja, ist der, den man schlagen muss?
Ja, ich muss sagen, er kann sehr, sehr gut spielen, ja.
Ist das so die Connection, mit der ihr Padel-Tennis spielt? Also Bobby, Jonas, du, sonst noch jemand aus der Mannschaft?
Ja, so manchmal kommt jemand da dazu, aber also wir sind immer so, Bobby, Meff und ich sind immer so daran. Mhm. Und wie dazu kommt, dann kommt einfach dazu. Mhm. Ja.
Gibt es weitere Sportarten darüber hinaus, wo du eine Affinität zu hast?
Da muss ich sagen, nicht. Momentan habe ich nur wirklich Paddle spielen, macht einfach sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und ja, wenn ich zu Hause bin, ich spiele auch kein PlayStation mehr und so, das war früher immer so. Aber jetzt, ich liebe das einfach, um zu Hause zu sein und einfach meine Ruhe zu haben. Und also in meiner Freizeit, so wie gesagt, Paddle zu spielen.
Sehr gut. Bobby hat nach deinem schönsten Moment gefragt beim HSV und nach deinem schlechtesten Moment.
Also der schönste Moment ist ganz einfach, glaube ich. Das Tor in Hertha. Ja, natürlich, das war so wie eine Heimspiel, muss ich sagen. Und dass du dann auch das Tor machst, das war einfach so krass. Das habe ich noch nie erlebt, aber
das war das Relegationshinspiel, genau. Das Tor meinst du, ne? Ja, weil du hast ja in Berlin auch noch ein anderes geschossen, aber
ja, mit stimmt. Dem Kopf. Stimmt, stimmt. Aber ich muss sagen, diese war schöner. Also das Gefühl, dass die Fans, die da waren und so, und die mit der Mannschaft, das war einfach, ja, das war krass. Und ich glaube, nach dem Spiel auch, also dann wirst du auch hier zu Hause gewinnen natürlich, aber ja, leider ist das nicht so passiert. Aber das war mein schönster Moment, muss ich sagen, ja.
Der schlimmste Moment, war das dann das Rückspiel oder fällt dir ein anderes ein, wo du sagst, das war der HSV Worst Moment?
Also ich muss sagen, natürlich, einer war gerne nicht überrede, aber das ist das Sandhausen, das ist das schlimmste Moment, muss ich sagen. Wie das so abgegangen ist, das ist einfach ja krass. Ich habe leider nicht gespielt, wegen der Sperre oder so. Mhm. Aber ich war voll dran, wenn du mich gesehen hast. Ich war wirklich Hose, kurze Hose, Shirt hier so. Und ich war die Jungs am Anfeuern. Aber ja, das war einfach das schlimmste Moment, was ich gehabt habe in Hamburg. Ja.
Wie hast du das damals erlebt? Also warst gelb gesperrt, bist aber mitgereist, hast gerade schon gesagt, kurze Buchse angehabt, die Jungs angefeuert. Wie hast du diesen ganzen Wahnsinn dann da vor Ort erlebt?
Boah, das war wirklich eine Rollercoaster, muss ich sagen. Das Gefühl war von Anfang an war sehr gut. Ich war von 100% überzeugt, dass wir das schaffen. Und natürlich will ich das, ich wollte das nicht so laut sagen und so, auch gegenüber meiner Mannschaft, Kollegen und so. Ich hatte das Gefühl schon und das Spiel ist einfach an. Wir haben das Spiel gehabt und Dompe macht das Tor, glaube ich. Und dann hörst du schon in die Stadion, dass Heidenheim hinterliegt. Und dann denke ich mir selber, vielleicht kann das wirklich klappen. Und dann auf einmal, ja, du weißt selber, du warst auch dabei. Einfach Rollercoaster. Ich habe geweint, so ein kleines Kind, muss ich sagen. Und dann wieder voll so disappointed. Das war einfach krass. Das kannst du nicht sagen, wie ich mich da gefühlt habe. Aber ich muss auch sagen, die 8 Minuten oder 6 Minuten, das wir gehabt haben, das so die Zusammenhalt und so, die Freude, das kannst du nie irgendwo erleben, weißt du? Das war so schön. Deswegen, also das Gefühl, das vergesse ich nie, aber ja, krass, muss ich sagen.
Ja. Also ist das Ziel auch, wenn man fragt, was hast du damit mitgenommen? Du denkst jetzt noch an die 6 Minuten totale Zusammenhalt und die Freude, die man da kurze Zeit auch hatte, das noch einmal zu erleben.
Ja, 100%. Also das Gefühl, dass wir in die erste Bundesliga gehen und dass wir das geschafft haben, wirklich das so zusammen geschafft haben, weißt du. Wir wissen, dass das nicht immer so gut läuft, auch von draußen rum, weißt du, was ich meine? Jeder sagt, ja, der HSV steigt nie wieder ab und so, solche Sachen. Und dann, wenn du das wirklich so schaffst und diese Momente, dann als Spieler sein, also ich dann denke irgendwann mir selber, ja, hier, ich will das ein bisschen, also halt die Schnauze, jetzt sind wir da, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das Gefühl war einfach von mir so, so geil, aber ich glaube, die ganze Mannschaft, die das so miterlebt hat und mit der Staff auch, ich weiß noch, dass wir in die Kabine auch waren und jeder war so mausstill. Das vergisst du nie.
Auf jeden Fall noch ein Stachel, der tief sitzt, aber zugleich Antrieb ist, um es allen draußen zu zeigen. 4 Jahre intensive Spiele erlebt. Was würdest du sagen, was hast du insgesamt bisher hier gelernt in Hamburg und beim HSV in den vergangenen 4 Jahren?
Also es ist mal Geduld. Nein, ich hatte immer auch am Anfang an, ich habe einfach gelernt, wie das auch ist, weißt du, um mit wirklich so einer Mannschaft zu spielen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von Tim Walter damals, auch von der Mannschaft, wie sie sehr eng zusammengeblieben. Und ich weiß noch auch im Sommer oder im Winter, dass wir einfach gesagt haben, ey, wir bleiben zusammen, egal was passiert und so. Und ja, das ist das einfach, was ich sehr, sehr geliebt habe hier und das habe ich auch immer so mitgenommen, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, fußballerisch auch, du weißt, dass HSV immer Druck hat. Mhm. Das lernst du auch mit umgehen natürlich. Also ich habe schon bei Barcelona gespielt, das heißt auch immer Druck haben und so. Das war für mich dann nicht so sehr krass oder so, aber trotzdem, ich finde hier war das so, weißt du, du bist HSV, du bist ein großer Verein, du musst einfach jedes Spiel gewinnen und das muss auch klar sein. Und in die Mannschaft spürst du das auch, und das lernst du einfach, weißt du?
Können wir mal ein Zitat, was wir von dir haben, vielleicht ganz gut einbringen? Du hast mal gesagt, für mich ist Fußball immer Spaß und Freude, kein Stress. Beim HSV ist natürlich, wie du gerade beschrieben hast, auch Druck und viel. Ist es das, dieser Spaß und Freude am Fußball, den du dir auch immer noch bewahrt hast? Und ist es auch immer noch so?
Guck, ich sehe das so. Ich sehe das Druck und das HSV, das Ganze, das Fußball und so, das muss Spaß machen. Weißt du, was ich meine? Du kannst das negativ sehen oder positiv sehen. Also ich sehe das Positive dran. Dass du das Druck, was du hast, um ein Spiel zu gewinnen und so, Die Fans sind hinter dir und du willst es zeigen, dass du das Spiel auch wirklich gewinnen kannst mit der Mannschaft. Das ist eigentlich so ein schönes Druck, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich glaube, nach unserer Karriere in 30 Jahren reden wir darüber und dann vermisst du diese Sache, weißt du, was ich meine? Und wann habe ich das gesagt? Ich weiß nicht, aber
ich glaube, im Zusammenhang mit einem Notz-Interview aus dem Jahr 2021, ja, als du beim VfL Osnabrück warst, da, glaube ich, ist dieser Satz gefallen. Stichwort vielleicht Spaß und Freude. Wir wollen mal zu dem Ursprung davon gehen. Also wo und wann und wie fing das an mit dir und Fußball, wenn du mal an den kleinen Ludovic Reis als Kind so denkst?
Ja, das war in der Nähe bei mir. Ich habe natürlich immer einen Ball in meiner Hand gehabt, immer Fußball gespielt mit meiner Zwillingsbruder, mit meinem älteren Bruder und natürlich auch die Jungs auf der Straße und so. Ich war 5, 6 und dann war ich angefangen in der Nähe von meiner Wohnung damals. Das heißt SV Dios. Und ja, da war ich einfach angefangen. Wir hatten noch so, das heißt damals noch Champions League. Da warst du auf einmal, warst du Real Madrid, da warst du auf einmal, warst du Barcelona und also vier Teams oder so. Und dann spielst du einfach ein Turnier. Und das war einfach ein schönes Zeit, muss ich sagen. Und dann einfach, das ist schnell gegangen. Mhm. 7, 8, 10. Und dann, glaube ich, war ich rübergegangen nach SV Hoofddorp. Habe ich eine Mail oder so, habe ich bekommen, meiner Vater oder jemand hat das gesagt zu meiner Vater, dass SV Hoofddorp damals mich wollte. Und da habe ich mir gedacht, wow, krass, ja, soll ich das machen? Ja oder nein? Natürlich mache ich das. Ich will was erreichen. Und das war eine schöne Zeit. Also rübergegangen als für Hofdorp. Da 2 Jahren gespielt, glaube ich. 2 Jahren. Ich weiß nicht mehr so genau.
2012 bis 15, also 3.
3 Jahren. Ja. 3 Jahren gespielt. Und auch, muss ich sagen, auch sehr hoch. Wir haben immer so gegen Ajax und so gespielt, PSV Eindhoven. Ja, sehr viele Jungs damals, die sind auch nach so ein gutes Verein gegangen. Und ich habe mich damals auch entschieden, um nach FC Groningen zu gehen. Ich muss sagen, also das war halt krass dann damals. Ich bin so wirklich ein Familietyp. Und du bist immer in der Nähe von deiner Familie, deiner Vater, deiner Mutter und so. Aber dann ist das halt auch die Entscheidung, ja, du musst 2 Stunden weiter, musst du in so einer Host-Family musst du leben. Aber du bist 15. Das ist nur eine neue Schule, neue Leute, du kennst keine Leute, du neues Team. Und dann bist du 15 und du hast keine Mutter, die jeden Tag für dich kocht und so. Das ist halt anders. Und muss ich sagen, ich habe also sehr viel geweint auch in meiner Zimmer, muss ich sagen. Mhm. Wegen, dass ich auch immer zu Hause, ich wollte immer zu Hause sein und ich vermisse meine Eltern, meinen Bruder. Ich kann nicht mehr so oft Fußball spielen, wie ich eigentlich wollte. Aber trotzdem, du hast ein Ziel, du bist in die Schule, du spielst Fußball bei Groningen. Ja. Muss ich weitergehen?
Mit dem Wechsel zu Groningen, war das, oder war es schon vorher der Gedanke, ich mache das auf jeden Fall, um Profi zu werden?
Ja, 100%.
Das war von Anfang an.
Ja, also ich bin sehr eng zusammen. Also ich und mein Vater sind sehr eng zusammen. Und ich habe immer zu ihm gesagt, guck mal, ich will ein Profi werden. Ich will Fußball werden. Ich mache alles, um das zu erreichen, weißt du? Und dann auf einmal war Groningen da. Und dann, ja, habe ich gesprochen. Und das war halt auch vor ihm so, ey, guck mal, wenn du was erreichen willst, musst du deinen eigenen Weg finden. Musst du stark bleiben. Und wenn du das jetzt, wenn du die Entscheidung jetzt gemacht hast, um für Groningen zu spielen, das heißt das auch, dass du dann nicht mit uns bist. Ja, und ich wusste genau, also ich würde alles raushauen, um einfach Profi zu werden. Aber das war halt am Anfang an, also krass, muss ich sagen. Das war sehr schwer. Ich weiß noch einen Moment, dass ich einfach ja jede Woche Tag in Tag raus allein in der Schule gegangen, danach Training, zu Hause in meinem Zimmer, dann ruft deine Vater oder deine Mutter an und sagt einfach, hey, wie geht's und so. Du sagst immer, ja, alles okay, ich bin gut und so. Telefon ist einfach raus, also Gespräch beendet und dann weinst du einfach, weißt du. Ich habe niemals so gezeigt, dass das schwer war für mich und so. Aber ich weiß natürlich, mein Vater und meine Mutter kennen mich natürlich. Also die haben auch damals auch nichts gesagt. Die haben gesagt, ja, das ist vielleicht auch gut für ihn, weißt du.
Aber du wolltest es ihnen nicht zeigen.
Nein, niemals. Also ich habe das so in mir. Also er hat mir das auch so zugebracht, weißt du, dass wenn was los ist oder so, musst du einfach ein Mann sein und einfach in deiner Schuhe stehen, wie du das auch sagst, und einfach weitermachen. Und das habe ich dann damals gemacht. Aber ja.
Gab es denn dann trotzdem Momente, du hast es ja geschildert, Internatsleben, weg von der Familie, 200 Kilometer entfernt, wo du auch überlegt hast, aufzugeben und wieder zurückzukehren nach Hause?
Ja, 100%. Ich weiß noch, damals war U17, muss ich sagen, U17, ja, habe ich gespielt, aber ich habe am Anfang an nicht so viel gespielt. Und ja, meine Eltern waren immer rübergekommen mit Auto, 2 Stunden her und dann 2 Stunden wieder zurück. Und ich habe nicht gespielt. Und dann war das so, das war so Woche in, Woche raus, war das, dass ich nicht gespielt habe, vielleicht so 10 Minuten oder so. Und dann bin ich reingekommen. Und dann habe ich auf einmal, war ich mit meinem Vater in Auto und wir waren alleine. Und ich weiß noch, dass er so, ich habe zu ihm gesagt, ja, was ist das? Ich kann besser nach Hause kommen, du kommst 2 Stunden hierhin, um mich einfach 10 Minuten zu sehen, um zu spielen und so. Ich habe keinen Bock drauf und so. Was soll ich jetzt machen? Also ich kann besser zu Hause sein mit meiner Freundin und so. Und was soll ich jetzt machen? Und ich weiß, das vergesse ich nie. Und ich glaube, was er damals gemacht hat mit mir, hat einfach so gesagt, hat das Handy so hingelegt und hat gesagt, ey, guck mal, du bist ein Mann jetzt, du wirst ein Mann wollen. Hier ist das Handy. Du hast jetzt zwei Optionen. Du nimmst jetzt das Handy und rufst jetzt das Trainer an, dass du nach Hause kommen willst. Oder du machst einfach weiter. Und ich hatte so hart geweint. Ich habe gesagt, ey, ich mach weiter. Und dann ein Jahr später war ich in die erste Mannschaft. ich weiß nicht, was passiert ist, aber nach diesem Message von meinem Vater und dass er das gemacht hat mit mir, das hat einfach mir so, so gut getan, dass das einfach nach einem Jahr und 19, halbes Jahr gespielt und dann einfach nach erster Mannschaft gegangen. Das war so schnell gegangen, ja.
Was hast du danach anders gemacht oder war es einfach nur das Gefühl, dass du selbstbewusst da warst, dass du das auf jeden Fall machen willst? Oder kann man das nicht erklären, was danach passiert ist?
Nein, das Ding ist, er hat mir so viel zugetraut und gesagt einfach auf diesen Moment von, guck mal, du musst einfach weitermachen. Und ich habe auf einmal auch verstanden, ey, guck mal, du bist ein Mann, geh einfach weiter. Das Leben ist einfach manchmal schwer, aber das ist nicht alles. Muss einfach weitermachen und hab Spaß, was du machst. Und am Ende, wenn das nicht klappt, dann klappt das nicht. Aber deine Mentalität muss nicht so sein. Und dann habe ich das verstanden. Was er die ganze Zeit so gemeint hat zu mir, ich habe das auf einmal so verstanden. Und dann, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe dann eine... ich war sehr, sehr schnell gegangen einfach, ja.
Ja, wie ein Fingerschnips, den Ludo gerade gemacht hat, ein richtig wichtiger Schlüsselmoment und der für diesen Schlüsselmoment gesorgt hat, den wollen wir jetzt einmal hören.
Hey Ludo, Junge. Ach, ich will eben sagen, wie trotz ich auf jou bin. Jij werkt keihard, maar jij geeft nooit op en blijft altijd jezelf. Alles wat jij bereikt hebt, is meer dan verdient, Ludo. Blijf zo doorgaan en dit is nog maar het begin voor je voetbalcarrière. Ik ga zo voor jou, Ludo. Goedjes, papa.
Bisschen feuchte Augen können wir euch schildern. Das war dein Papa, der auch Ludovit Reis heißt. Und wir übersetzen einmal für die Hörer. Hey Ludo, ich wollte dir nur sagen, wie stolz ich auf dich bin. Du arbeitest unglaublich hart, bleibst dir selbst immer treu. Alles, was du erreicht hast, ist total verdient. Mach so weiter. Das ist erst der Anfang. Papa.
Tja, ich hab keine Weise. Boah, ich muss was trinken jetzt.
Ja. Alles gut.
Ah ja. Puh, ich bin wieder da.
Du bist wieder da, ja. Man merkt es an deiner Reaktion und auch an den schönen Worten, dass natürlich eine sehr besondere Beziehung zwischen euch beiden vorliegen.
Ja, also mir ist so viel gezeigt, schon in das Leben. Und er steht also immer hinter mir und er sagt das auch vielleicht nicht so oft zu mir, was er jetzt sagt, aber ich weiß, dass er das meint und wenn er das so hört, das ist einfach krass. Ja.
Also schön zu hören. Was hat er, ist er immer ein kritischer Berater dann gewesen oder einer, der immer den richtigen Ton getroffen hat? War, glaube ich, auch zeitlang dein Berater noch?
Nein. Mein Vater war nicht mein Berater, nein. Aber mein Vater war immer so eng zusammen bei mir. Und er war immer ehrlich. Und auch wenn ich Scheiße gespielt habe, dann hat er auch zu mir gesagt, ja Ludo, heute war Scheiße. Aber wenn ich auch gut gespielt habe, sagt er das auch. Und es ist einfach schön, wie er so mit mir immer so macht. Also auch wenn ich ein gutes Spiel gemacht habe, dann sagt er trotzdem, ey, guck mal, Ludo, vergesst das, jetzt geht's weiter. Und Natürlich hat er schöne Sachen gemacht und er war immer stolz auf mich, das sagt er auch. Aber er sagt auch die Dinge an, die er dann anders sieht und dann redet er wieder darüber und so. Und das, ja, um so einen Vater zu haben, muss ich sagen, das ist eine Blessing.
War er selber eigentlich auch Fußballer?
Also er hat immer zu mir gesagt, er hat immer in der Slowakei gelebt und in der Slowakei war da damals nicht so groß, muss ich sagen. Er hat auch Fußball gespielt, hat immer zu mir gesagt, ja, ich war früher auch so gut. Aber nein, hat immer, also er ist auch athletisch und jetzt nicht mehr, muss ich sagen. Er hat Eishockey gespielt, er hat Fußball gespielt, hat alles gemacht, muss ich sagen. Aber Fußball war vor ihm immer Nummer eins, ja.
Und war das auch immer bei euch in der Familie Nummer eins? Du hast ja auch gesagt, zwei Brüder hast du, Schwester noch. Die waren wahrscheinlich auch immer Fußball verrückt, oder?
Muss ich sagen, ja, meine Zwillingsbrüder und meine ältere Bruder, wir haben immer Fußball gespielt. Vielleicht ein gutes, also dass also niemand noch wisst oder so von mir. Aber mein Zwillingsbruder war immer besser als ich. Die haben, ja. Jeder hat auch gesagt, dass er immer besser als ich war. Aber das Unterschied von ihm und mir war, dass von draußen oder so geregnet hat oder so und jemand kommt um Fußball zu spielen, habe ich immer ja gesagt. Und er hat gesagt, well, heute ist kein guter Tag, ich bleibe drin. Das war der Unterschied. Aber er war also viel besser als ich. Er war auch früher vor Ajax und so und solche Sachen. Ja. Aber ich weiß nicht, was passiert ist, aber er hat einfach keinen Bock oder so. Später hat er noch so gesagt, ja, das war vielleicht dumm von mir. Aber ja, er liebt Fußball und mein älteres Bruder auch, ja.
Aber ist das, was du gerade beschreibst, auch vielleicht das, was dich genau auszeichnet? Würdest du das sagen? Dieses, ich spiele auch bei jedem Wetter und ich überwinde auch Hindernisse. Ich habe es geschafft, im 200 Kilometer entfernten Groningen bei einer Gastfamilie mich durchzusetzen. Ist diese Durchsetzungskraft das, was dich dann zum Profi gemacht hat und ihnen vielleicht nicht?
Das glaube ich, ja. Also ich würde sagen, dass er auch, vielleicht konnte er das auch, aber ich glaube, das ist einfach zu spät bei ihm so reingekommen. Aber ja, wie du das so sagst, das ist schon so. Also ich habe mich immer durchgesetzt, wie mein Vater immer sagt, mach einfach weiter. ja.
Welche Rolle hat da auch so der Straßenfußball gespielt, weil du gerade ja auch gesagt hast, es konnte draußen regnen oder schneien gefühlt, du bist immer rausgegangen und du hast auch sehr viel dann auf der Straße gezockt und gekickt. Das ist ja auch so ein bisschen dein Spielstil bis heute geblieben, auf kleiner Fläche dynamisch sein, durchsetzungsstark.
Also ja, ich auf die Straße habe ich immer gespielt, ich weiß noch von den Jungs, ich habe immer mit älteren Jungs gespielt, ich weiß noch auf die Straße hatte die weißt, du weißt wie das ist, also die Jungs, die ein bisschen älter sind und so, die spielen dann einfach viel besser Fußball, wenn du kleiner bist. Und aber die haben mich immer mitgenommen. Und die haben immer gesagt, ey Ludo, du bist bei uns. Ludo, du bist in unserer Mannschaft. Ludo, du spielst mit uns. Ich konnte einfach kein Nein sagen. Ich wollte immer spielen, weißt du. Ich war immer an die Seite, dann warte ich und so. Und dann hab ich, ey Ludo, du bist, komm, du bist mit uns. Und das hat mir einfach sehr viel geholfen. Ich in der Nähe von meiner Wohnung und so, die sind auch viele, viele Fußballer so rausgekommen, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt auch, die sind einfach, ja, gute Jungs und die lieben das Fußball. Und manchmal im Sommer kommen wir noch zusammen und dann spielen wir einfach noch Fußball. Mhm. Das ist genau das gleiche Platz und so.
Ja, gleiche Plätze wie damals.
Ja.
So Käfigplatz oder wie muss ich das vorstellen?
Ja, so ein Käfigplatz. Und also damals habe ich dann auch so, waren keine Toren da, muss ich sagen. Mhm. Die haben das verändert, aber wir haben einfach Jacke hingelegt und so immer Fußball gespielt. Mhm. Ja.
Welche Namen, kennt man da noch andere Namen, die dann auch bei dir um die Ecke groß geworden sind, also Spieler?
Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Jairo Riedewald, Mairon von Brederode, von, die jetzt in Düsseldorf spielt. Ja, wer noch? Mitchell Donald, der bei Ajax gespielt hat. Und jetzt sind da noch so ein paar, die schon da bei Heerenveen und so. Das ist schon guter Fußballer dazu, ja.
Man träumt damals mit allen, mit denen man dann gekickt hat, vom großen Fußball, ist aber noch auf dem Bolzplatz.
Aber weißt du, was ich immer so geil finde, dass die Jungs, die so, wo wir immer Fußball gespielt zusammen, das ist einfach das Mentalität von die Straße, so, um so Fußball zu spielen, immer zu gewinnen und so, auch wenn du so runterfällst auf die Straße, weißt du, das ist hart. Aber immer so weitermachen und so, und dann danach immer so essen gehen oder lachen und so, und das macht einfach Spaß, ja, muss ich sagen.
Wer waren damals die Vorbilder? Hattest du Trikots von irgendwelchen Spielern oder ihr?
Aber bei mir war immer Andres Iniesta, muss ich sagen. Andres Iniesta war für mich immer das Spieler der Welt, und das ist noch so.
Und Clubs hat man es mit Ajax gehalten, weil du bist ja in Haarlem ja groß geworden, das ist Nähe von Amsterdam.
Ja, so, ich muss sagen, Ajax war immer die Mannschaft, die, also, da bin ich mit groß geworden, natürlich. Ja, Ajax war immer die Mannschaft, ja.
Wir wollen einen hören, der damals auch dabei war, der schon ein paar Mal von dir angesprochen worden ist, nämlich dein Zwillingsbruder. Der hat auch noch eine Frage.
Yo, Lido, DR hier. Zoals je weet hebben wij een hele sterke band. Als je onze band in één woord zou moeten samenvatten, welk woord kies je en waarom?
Ich übersetze mal einmal. Wie gesagt, dein Zwillingsbruder, der auch sagt, wie du weißt, haben wir eine sehr starke Bindung. Wenn du diese Bindung in einem Wort zusammenfassen müsstest, welches Wort würdest du wählen und warum?
Wow. Boah. Es kommen sehr viele Wörter so rein, aber wenn eine da so rauskommen muss, dann ist das also Liebe, muss ich sagen. Unsere Liebe voreinander, das ist einfach ganz groß. Aber neben Liebe ist das heißt, das ist noch viel größer dann nur Liebe. Das heißt Respekt und solche Sachen, aber wir sind einfach ein Zwilling, und wir haben immer so eine Band gehabt. Das ist krass, und vielleicht wisst er selber noch nicht, wie er mich immer so groß hält und dass er immer so sehr viel hilft und so. Aber ja, ich liebe ihn einfach. Das ist meine andere Hälfte, muss ich sagen, ja.
Was schießen da so gezielt für Erinnerungen, Kindheitserinnerungen in deinen Kopf? Wie du sagst, die andere Hälfte, Zwillingsbruder, das ist ja sehr speziell, einen zu haben, der einem total gleich ähnlich ist.
Weißt du was, ich erzähle dir was. Weißt du, was krass war? War immer so eine. Unsere Wohnung war nicht so groß. Und wir hatten immer so zusammengeschlafen und so. Und wir hatten unser eigenes Zimmer. Aber auf einmal hat ich meine eigene Zimmer und er hat seine eigene Zimmer. Aber ich weiß nicht, war das was, aber ich musste immer neben ihm schlafen. Ich konnte nicht ohne ihn schlafen, und das war halt krass. Es war noch spät so, und auch wenn ich jetzt zu Hause komme, und dann weiß ich schon, okay, ich schlafe neben meiner Bruder. Und das ist einfach, das ist so eine kleine Sache, um das so zu halten, das ist krass. Und ich liebe das einfach. Und ja, das sind die kleinen Sachen, dass ich so eine Band habe mit meinem Zwillingsbruder. Ich musste immer neben mir schlafen und genau in die Ecke, und er genauso neben mir. Weißt du, was ich meine? Nur dann konnte ich ruhig schlafen. Das war krass, ja. Auf einmal hatten wir auch so ein Bett, weißt du, wie heißt das so in Deutschland?
Doppelbett?
So ein
Ja. Einer oben,
Doppel,
einer unten?
genau.
Ja.
Ein Doppelbett in einem
Ja.
Zimmer. Du schläfst schon zusammen in einem Zimmer. Und ich war immer oben, er war unten. Aber ich musste neben ihm schlafen. Das war so krass. Wenn ich so darüber nachdenke, weißt du, sind vielleicht die kleinen Sachen, dass du so nicht darüber nachdenkst so die ganze Zeit, aber wenn ich so zurückdenke an die Zeit, dass wir klein waren, ich musste immer neben ihm schlafen. Immer. Krass, ja.
Kennt er dich dann auch so gut und du ihn, dass es Momente gibt, wo ihr merkt, der andere braucht noch Unterstützung? Oder es gab ja bestimmt auch Situationen, ihr habt euch dann nicht mehr so oft gesehen, als
ja, du auch in Groningen warst. Ich muss sagen, das war auch das große, also ich habe so viel vermisst eigentlich, wegen dass wir haben zusammen immer alles erlebt, immer zusammen die gleiche Zeit alles erlebt, wann was passiert ist auf die Schule, wann was passiert ist auf die Straße, mit Fußball oder so, wir haben alles zusammen erlebt, die gleiche Zeit, und dann auf einmal bist du nicht mehr so oft zusammen, und das war für mich so eine Switch einfach, dass du, ja, du weißt halt, also du bist schon, also 15, also du bist schon in deiner Puberty, aber trotzdem, du vermisst deinen Zwillingsbruder, das ist meine andere Hälfte, und ja, muss ich sagen, das war halt anders für mich, ja.
Hast du mit ihm damals auch darüber gesprochen, als du nach Groningen gegangen bist?
Ja. Weißt du, was das Ding ist mit mir und ihm? Wir müssen gar nicht reden. Wir gucken zueinander und wir wissen genau, was los ist. Weißt du, was ich meine? Und er hat das schon oft bei mir gesehen. Dann sage ich, ja, alles ist okay, auf alles ist gut. Er sagt, Ludo, halt die Schnauze, Mann. Ich kenne dich genau, Mann. Was ist los und so? Okay, dann reden wir ein bisschen und dann ist alles wieder okay.
Wie ist euer Kontakt heute so im Alltag?
Einander so jeden Tag an. Also damals haben wir so sehr oft noch PlayStation gespielt und so, aber jetzt nicht mehr. Aber trotzdem, wir reden miteinander sehr viel. Er hat natürlich auch eine Freundin, seine Arbeit und solche Sachen. Und ja, das ist einfach, ja, er wird immer in meinem Leben sein.
Definitiv. Wir hatten es angesprochen, lass uns zu Groningen zurückgehen, so ein bisschen den sportlichen Karriereweg weiterzeichnen. Mit 15 ging es rüber ins Internat, mit 17 hast du dann dein Profidebüt gefeiert. Du hast es gesagt, ein Jahr nachdem die Situation war mit dem Telefon und dem Schlüsselmoment mit deinem Vater. Was war das für ein Gefühl, ist dann geschafft zu haben und zu sehen, es hat sich gelohnt, diese ganzen Widerstände zu bekämpfen und dagegen zu halten, dran zu bleiben und dann bei den Großen mitzuspielen, mit 17 Jahren auch, ja, ganz jung noch.
Ja, also ja, so wie gesagt, das Schlüsselmoment mit meiner Vater hat sehr viel verändert, muss ich sagen. Das war einfach so in meinem Kopf und ich habe genau verstanden, was er gemeint hat. 100% gegeben und dann kommst du in die erste Mannschaft als 17-Jähriger. Und damals war das halt anders. Du bist die einzige 17-Jährige oder vielleicht noch eine, die da dazugekommen ist, aber ich war einfach die Jüngste, weißt du? Und ich glaube, in dieser Zeit war das ein bisschen anders als heute des Tages. Heute des Tages hast du schon viel mehr jüngere Spieler. Das ist auch schön, muss ich sagen, aber wenn ich 17 Jahre war es das ein bisschen anders. Aber trotzdem, die Jungs haben mir gut aufgefangen. Die haben viel gelernt auch. Jeden Tag hart arbeiten, alle Bälle runterschauen, die Schuhe waschen. Nein, also das war geil. Die haben mir also von Anfang an direkt respektiert und das war halt schön, ja.
Jetzt spielst du ja aber eine Position, defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, auf der es auch ankommt, wo man eine gewisse Ruhe auch irgendwie haben muss. Wie hast du dein erstes Spiel denn erlebt vor dann so viel 1000 Zuschauern?
Also ich, bei mir, ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe immer so, ich liebe Druck. Also ich war nicht nervös oder so. Natürlich bist du ein bisschen nervös vor einem Spiel, aber wenn das Spiel so anfängt, ist das so einfach, ja, geil, dass du so Druck hast. Weißt du, was ich meine? Also gib mir das Ball. Ich will einfach Fußball spielen. Das habe ich, seit ich 17 bin und angefangen bin, in die erste Mannschaft als Profifußballer, habe ich das immer gehabt und so nervös oder ich weiß nicht, ich liebe das einfach, ja.
Das heißt, du nimmst das eigentlich als positiven Effekt mit, genau. Weil das einfach schön ist, also ein schöner Druck. Und, genau. Und
ja, also ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht kommt das von das Fußball. Fußball, wenn ich seit ich jung bin, um mit die älteren Jungs zu spielen auf die Straße, du willst dich auch immer so zeigen, hey, guck mal, ich bin jung, aber weißt du, einfach das Gefühl, also ja, gib mir das Ball einfach. Das habe ich immer gehabt, ja.
Gibt es denn abseits des Fußballs etwas, was dich nervös macht? Also wo das anders ist? Oder bist du eigentlich immer jemand, der bei positiven Sachen auch keinen Druck verspürt? Also
nein, also ich, so wie gesagt.
Oder wirst du nervös, wenn du eine Rede halten musst oder
singen musst? Nein, also das ist für mich, ich muss sagen, das ist für mich einfach, um das zu machen oder so. Ich bin sehr so, ja. Ja, das ist einfach für mich. Also ich wurde nicht nervös oder so. Ich liebe das einfach. Also gib mir das Druck. Ja, ist mir scheißegal, muss ich sagen.
Also hast du irgendwie mal überlegt, wo das herkommen könnte? Warum
glaub,
du so bist?
Ja, ich glaube, wegen dass mein Vater immer mich zu mir gesprochen hat, weißt du? Er hat mich immer so gesprochen, ja, guck mal, Luda, wenn du was willst, musst du das einfach mit alles, was du hast, nehmen. Und du musst immer Spaß haben. Irgendwann, wann was passiert oder was, natürlich hast du Momente, wo Sachen nicht klappt oder so, aber du musst immer Spaß haben. Weißt du? Du spielst in einem Stadion mit so vielen tolle Fans. Warum bist du nervös? Warum nimmt das Druck dich, das Spaß weg von dir? Weißt du, was ich meine? Immer das Spaß musst du immer über alles haben und dann kannst du schönes Fußball spielen. Und das hat er immer so gelernt bei mir. Deswegen, weil ich spiele und habe ich immer Spaß. Ja.
Gibt es Momente, wo das mal wirklich nicht so war und du dann etwas anderes gemacht hast?
Also ich muss sagen, bei meiner Schulterverletzung und wann ich auch zurückgekommen bin, ich glaube, das haben viele auch gesehen, das war nicht einfach das Ludo, das jeder kennt. Natürlich war das für mich das, sondern das große, erste große Verletzung und aber ich habe davon gelernt, weißt du. Ja, du wirst einfach zu viel dann, du bist zu viel mit dir selber ein bisschen so beschäftigt, weil du auch in die gleiche Zeit auch mit der Mannschaft beschäftigt bist, weißt du, was ich meine? Das war einfach ein bisschen so zu viel. Und dann gibst du zu dich selber auch ein bisschen so das falsche Energie, muss ich sagen. Und dann hast du ein Spiel und dann wirst du dich wieder so zeigen, dass du wieder das alte Ludo bist, wie jeder das auch so immer sagt. Aber ja, ich habe immer 100% gegeben, aber ich habe davon gelernt und glücklich bin ich wieder da.
Dieser Spaß am Fußball zeichnet dich total aus. Wir hatten jetzt das Profidebüt, dann hast du relativ kurz danach auch das erste Tor erzielt. Wir haben in der Recherche herausgefunden, dass du der erste 2000er-Jahrgang bist, der ein Tor erzielt hat in Holland. Also krasse Auszeichnung. Dann steigt ja auch so ein bisschen der Hype und das Drumherum. So, man hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben, die mediale Aufmerksamkeit wird größer. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, das war damals so. Da muss man nachdenken, wie das war. Also ich muss sagen, nach dem Tor, nach diesem Tor, weißt du, du bist jung, viel mehr Leute kennen dich dann von der Fernseher und so. Aber ich muss sagen, dass ich immer mit meiner eigenen Kreis gehabt habe und immer so, ja, mich selber. Ich bin immer mit mich selber und ich habe immer gute Leute rund um mich gehabt und natürlich das Media, das über dich redet, du hast auf einmal, hast du nicht, kommst du von null Interviews, hast du auf einmal 10 Interviews in einem Monat oder wie viel. Und also ja, das ist einfach schön, aber das gehört dazu, ja.
Also so der innere Kreis hat dir dann geholfen,
ja,
dass du dir selber treu geblieben bist, wie es dein Vater ja vorhin auch einmal sagte.
Ja, also ich bin, also wie heißt geholfen? Also ich bin sowieso ein ganz ruhiger Typ. Also ich bin mit beiner Fuß und bin ich auf den Grund. Also das war nicht von mir so schwer, muss ich sagen. Das ist mir also ganz einfach so gegangen, ja.
Du sprichst die Leute auch an, die um dich rum sind und einen davon, der auch ein guter Freund ist, den wollen wir jetzt mal hören.
Yo, Ludo, ben trots op je, man. Ja. Net weg van de blessure, maar je staat tegelijk en doet je ding.
laat je kwaliteiten zien. Blijf het vasthouden. En je weet, ik hou van je. Je bent een belangrijke persoon in mijn leven, dus je komt ook niet meer zo uit, jongen.
Theo Sefuik von Hertha BSC. Ja, 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 ja. Auch da kurz die Übersetzung. Hey Ludo, schön, dass du nach der langen Verletzung zurück bist. Du wirst wieder der Alte, viel Erfolg dabei. Du bist ganz wichtig für mich und mein Leben. Ja, du wirst mir nicht wieder los. Das war so sein Abschluss dann, wo du auch herzlich lachen musstest. Mit dem bist du sehr eng. Der hat auch mit dir zusammen in Groningen
gespielt. Ja, 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 ja. Also, der Fass Josefak, Dipper. ja, das ist so wie gesagt, einer von meinen engsten Freunden. Wir haben zusammen auch viel erlebt. Wir kommen auch genau ein bisschen so in die gleiche Ecke so mit unserem Gedankengang und unserer Familien und so. Und das hat wir uns also sehr eng zusammengebracht, glaube ich. Und ja, wir lieben einander. Also wir passen aufeinander an. Und das ist geil. Und die Zeit in Groningen, ja, hat er mir auch geholfen, aber ich ihm auch. Und wir waren so jeden Tag zusammen, auch im Trainingplatz und so. Haben da uns wirklich so kennengelernt und so. Aber das war auf einmal so, ja, dass wir so wie ein Bruder, und das bleibt auch immer so. Ja.
Sind die gleichen Gedankengänge so das, was es ausmacht? Also was machen Freundschaften für dich aus? Wann wird es so besonders, wie du gerade beschrieben hast?
Also ich liebe Ehrlichkeit. Also du musst immer ehrlich sein zu mir, auch wenn das vielleicht ein bisschen scheiße für mich ist, aber ich liebe das einfach. Also geh nicht rundherum, sag einfach in mein Gesicht, was ist. Und das kann ich wirklich so sehr, sehr, das respektiere ich auch und das akzeptiere ich auch von meiner engsten Freunde. Und ich liebe das einfach, dass wir, wenn wir einfach zusammen sind, dann ja, dann reden wir über alles oder auch nicht, weißt du, was ich meine? Wir können dann auch einfach, er macht sein eigenes Ding, ich mache mein eigenes Ding, und wir sind einfach 3 Stunden, dann reden wir einfach nicht mit zusammen, aber trotzdem, wir sind zusammen, weißt du, was ich meine? Und das Gefühl einfach, ja, ich habe das Gefühl, dass ich auch neben ihm schlafen kann, oder er kann bei mir schlafen, oder weißt du, was ich meine? Solche Sachen so sind einfach, ja, wir teilen unser Essen, ja. Ich liebe das. Das sind die kleinen Dinge vielleicht, aber die kleinen Dinge, ich liebe das. Wir brauchen nicht viel, um einfach Spaß zu haben. Wir müssen nicht jeden Tag noch ein Restaurant gehen. Aber wir können auch einfach, dann laufen wir einfach 1,5 Stunden oder 1 Stunde rundherum mit unseren Hunden oder alleine oder Musik oder so. Dann, ich liebe das. Das sind einfach die kleinen Sachen, die mich also sehr eng machen, ja.
Wenn du sagst, du nimmst Kritik, oder wenn du liebst Ehrlichkeit, einer sagt dir, was er denkt, geradeaus, wie nimmst du das von jemandem an, der dich nicht so gut kennt und vielleicht dich kritisiert? Und
also ich habe immer gelernt, wenn einer dich was sagt zu dir, was er das Ehrlichkeit, was er denkt und so, du kannst immer was rausholen, was Positives. Weißt du, was ich meine? Das sind natürlich auch Leute dabei, die vielleicht ja, scheiße reden, muss ich sagen. Das ist auch einfach Media und Fußball und so, das gehört dazu. Jeder kann auch eine Meinung haben und so. Aber wann ich sehe, dass einer wirklich was sagt und wirklich ehrlich mit mir ist, dann ja, dann nehme ich das an und dann ja, muss ich das einfach so akzeptieren, ne?
Du sagst, dass diese Ehrlichkeit halt das Vertrauen schafft. Bist du dann auch selber jemand, der schnell vertrauen kann?
Ja, also ich bin jemand, die ich vertraue nicht viele Leute. Mhm. Also wie sagt man, ja, vertraue nicht viele Leute. Wie sagt man, das ist groß einfach. Aber meine engsten Freunde, die vertraue ich 100%. Da sind natürlich auch andere Freunde dazu, die dann vielleicht was anderes mit anderer Sache vielleicht was anderes ist. Aber Vertrauen von mir kriegst du schon schnell, aber es ist schon Limite. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du würdest nicht zu einer jemand anders sagen, was passiert ist in deinem Tag oder was dir in deinem Kopf sitzt. Und dann redest du mit einer von deiner besten Freunde, so wie Deo. dann redest du schon anders, weißt du, was ich meine?
Total, klar. Also ein bisschen Misstrauen ist erstmal da, also da ja. Vorsichtigkeit, und natürlich ist die Freundschaft, die man hat, nochmal eine andere ja. Qualität, andere Ebene. Deo hatten wir, jetzt kommt einer aber auch besten Freunde, der aber nicht im Fußball richtig aktiv ist, glaube ich.
Hey Ludo, Jessen hier. Wir haben viele mooie und besondere Reisen gemacht zusammen. Aber nu frage ich mich af, was war für dich die schönste Reise? Und was war für dich das meist besondere Moment auf einer von die Reisen?
Ja, Yassin, einer deiner besten Kumpels.
Ja, ich muss sagen, Yassin ist, glaube ich, schon das engste Freund, die ich habe. Auch die längste, muss ich sagen. Ja, ich habe keine Worte für diese Jungen. Also, so wie bei Deo, ich habe keine Worte für diese Jungs, also die sitzen in meinem Herz. Und so wie Yassin auch, so wie gesagt, er ist eine Junge, die, wenn ich verletzt war mit meiner Schulter, ja, meine Eltern mussten leider also arbeiten auch und so und alles. Und er war einfach jeden Tag mit mir. Und er hat mich geholfen, war im Krankenhaus mit mir zusammen. Ja, er hat auch also Essen für mich gemacht, alles geholfen, einfach mit Medikamenten und solche Sachen, dahin gebracht. Und er war, eigentlich von Anfang an war er mit mir. Und ja, das machst du nicht so. Also, so wie ein Bruder von mir. Also.
Woher kennt ihr euch?
Von der Schule, also noch vor der Schule, also die erste Tag, dass du nach Schule gehst, wirklich als kleines Kind, ja, das war wirklich, dann sind wir so zusammengekommen. Und direkt auch, er war er, ich und dann David, mein Zwillingsbruder. Ja, seit Tag 1 sind wir immer zusammen, ja.
Und er hat auch davon gesprochen, dass ihr auch Reisen zusammen macht. Das dahin ging seine Frage. Er hat gesagt, ihr habt schon viele Reisen auch unternommen, gemeinsame Erlebnisse. Und die Frage war, welche war die beste Reise?
Ja, war die beste Reise. Ich glaube, das weiß er selber auch. Also ich liebe Ibiza. Meine Freizeit in Sommerpause oder so, dann gehen wir nach Ibiza. Und das war eine Reise, war er da, mein Zwillingsbruder, und dann war noch ein anderer gutes Freund von mir. Der Bruder von Deo, Fino heißt er. Er war auch dazu. Mein ältester Bruder war auch dazu. Also eine schöne Gruppe. Und das war einfach 10 Tage und oder eine Wohnung haben wir ja gehabt. Wir haben Barbecue gemacht, in die Sonne gelegt. Und einfach über das Leben gesprochen und einfach Spaß gehabt. Und das vergisst du nie, weißt du. Ich will nicht mal in Details gehen, aber nein, aber schöne. Also das war, glaube ich, das schönste Reise, was wir damals gemacht haben, ja.
Okay, heißt, die Reise war besonders, weil du mit besonderen Menschen da warst. Gibt es auch noch also das zeichnet dann eine Reise für dich auch aus, oder du warst ja auch sicherlich auf anderen Ländern auch unterwegs, aber auch mit ihm, und ja, das ist so, das Besondere, dass ja, so Leute
was,
mit sind.
Weißt du, was ich liebe mit Yassin, kann ich einfach, wir denken auch das Gleiche, und alles, was wir machen, ist sehr einfach. Weißt du, was ich meine? Dann muss ich sagen, waren wir am Wochenende frei gekriegt von HSV. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir in die 2 Tage oder 3 Tage? Dann sage ich, ja, dann kommst du mit Optionen. Dann habe ich gesagt, ja, lass wir nach London gehen. Aber ja, wir waren in Amsterdam. Okay, ja, dann denke ich, ja, weißt du, wir können jetzt einen Flug buchen oder wir nehmen einfach das Auto, wir fahren. Das war 6 Stunden oder 7 Stunden von Amsterdam nach London. Einfach gemacht. Wir fahren in einen Zug reingefahren. 30 Minuten mit Zug, mit das Auto. Rausgegangen, Hotel genommen, ein bisschen geschlafen, rausgegangen. Und dann sagen wir zueinander, ey, ja, lass wir einfach laufen. In deinem Tag, dann laufen wir einfach 20 Kilometer oder so. Mit einer Koffee in unserer Hand. gucken alles an. Muss nicht so teuer sein, nichts muss so teuer sein. Einfach laufen, Menschen gucken, dass die Stadt einfach ein bisschen sehen. Und das ich liebe das einfach, dass wir das so auf einmal spontan machen können. Einfach das Auto nehmen, die einfache Sache machen. Ja, solche Reise, weißt du, und dann warst du auch, dann bist du zusammen mit ihm. Und jetzt sind es also auch so einfach. Und dann reden wir auch über Sachen. Manchmal scheiße, aber manchmal auch so seriös, weißt du. Ich liebe solche Momente. Das gibt mir viel Kraft auch, ja.
Also in Deutsch würde man eher sagen, so man lässt sich treiben, man geht in den Flow. Also es ist dann so, man plant das nicht alles, sondern sagt einfach, komm, wir machen jetzt hier,
genau,
worauf wir Lust haben und lassen uns dann einfach gucken, was passiert.
Ja, genau.
Ja, ja, wir stellen auch fest, du magst die einfachen Dinge, sich in den Tag hineintreiben zu lassen. Zugleich hatte Lars ja gerade auch schon ein bisschen angerissen, ihr habt auch schon ein paar größere Reisen gemacht. Was hast du da so mitgenommen? Ich glaube, ihr wart im letzten Sommer in Brasilien.
Ja.
Ja. Also da kommt man ja auch ein bisschen rum. Klar, ist jetzt nicht ganz so einfach, da muss man mal rüber, aber das stelle ich mir auch so vor, dass man dann auch in einer anderen Welt so ein bisschen ist. Was hast du da mitgenommen?
Boah, das war auch sehr schön. Das war, ich muss auch sagen, ein bisschen gefährlich. Du weißt, du in Brasilien, in Rio de Janeiro, musst du einfach aufpassen. Aber ja, wir waren angekommen. Oder so eine Wohnung da. Und da sind wir einfach rausgegangen, um was zu essen, ne? Am Strand und so. Und dann haben wir einfach Leute gesehen, die Fußball gespielt haben. Weißt du, in Rio de Janeiro, die spielen immer Fußball so. So zwei Kontakte und so, solche Sachen. Und haben die gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also, lass wir Fußball spielen. Einfach Fußball gespielt, so eine halbe Stunde. Und ich rede so mit so einem Typ da, und er sagt, ja, ich bin so ein Tourguide. Ich sage, Tourguide, was meinst du, ja? Ja, ich kann dir die ganze Favela so zeigen und so. Ich denke mir bei mir selber, soll ich das machen oder ist das ein bisschen so 50-50, weißt du, was ich meine? Du weißt nie, was passiert, weißt du?
Total.
Ja, das war geil, also auf einmal habe ich so entschieden, also Jungs, lass wir das machen, weißt du? Lass deine Handy einfach zu Hause. Lass alles hier, wir gehen einfach mit dem Typ. Und dann, ja, wir das gemacht. Und glücklich war das ein gutes Typ. War wirklich so eine Tourguide. Wir waren so in einem Platz. Sie einfach 6 Scooters oder so. Wie heißt das so in Deutschland? Scooters? Runtergekommen und so nach oben gebracht, ganz oben. Und von da raus haben wir gelaufen, so nach unten und so. Und das war so schön. Ich habe so viele Fotos davon. Die Favelas gezeigt. Auf einmal waren wir so in einer Platz, wo kleine Kinder Fußball gespielt haben. Ja, waren wir einfach da, also Fußball gespielt. Und solche Sachen mit den kleinen Jungs. Danach habe ich so Cola und so, solche Sachen für die Jungs geholt und so. Weißt du, wenn ich solche Sachen mache, ich mache keine Fotos davon, weißt du, was ich meine? Wenn ich so Süßigkeit oder so für die Kinder hole oder so. Aber mal schön, um auch zu sehen, wie viel wert das ist für so ein Kind, weißt du, was ich meine? Um nur eine Cola oder Süßigkeit zu kaufen, was für dich vielleicht so normal ist, hier in Deutschland oder in Holland oder so, das ist da dann so viel wert. Ich kann mich noch erinnern, ich habe zu einem Junge gesagt, er war so clever, ja. Weißt du, die gibt eine Hand, aber die nehmen 2 Hände und deine Füße auch noch dazu und die nehmen einfach alles. Eine kommt einfach zurück mit einer Pot Schokolade, Nutella, so 4, 5, 6 Cola und so. Aber weißt du, du sagst einfach nichts und du machst das einfach für die kleinen Jungs und die sind einfach so zusammen, die haben nichts, aber die solche Kleinigkeiten, das tut mir viel, weißt du, was ich meine? Das war schön,
schön, sowas zurückzugeben zu können dann in dem Moment.
Weißt du? Ja. Und einfach Rio de Janeiro, du bist draußen am Strand, du siehst so viele Leute, die einfach Fußball spielen. Und auch sehr, sehr gutes Qualität, muss ich sagen. Ich muss auch wirklich so, okay, weißt du, ich kann keinen Fehler machen jetzt. HSV-Spieler, aber die wissen nicht, ich sag das auch nie, weißt du, ich sag auch nicht, hey, ich bin ein Profispieler, lass mich spielen oder so. Ich spiele einfach mit dir und dann, ja, weißt du, ich hatte auch gedacht, ey, ich kann keinen Fehler machen, ey, Mann, das.
Hat's denn jemand gemerkt? Hat dich jemand gefragt und gesagt, du kannst da ganz schön gut kicken?
Einer hat schon gesagt, ey, guck mal, du bist schon ein Fußballer, ich kann das sehen und so. Ich habe gesagt, ja, okay, ja, ich bin ein Fußballer, aber egal, spiel weiter, Mann, und so. Aber ist geil. Und dann danach springst du so ins Wasser und so. So eine schöne Zeit, Mann. Wirklich.
Sehr tolle Geschichten, ja. Eben fiel einmal das Stichwort Barbecue. Und dazu haben wir auch noch eine Frage, einen Einspieler.
Ja, Ludo, Andras hier. Wir haben uns kurz gesprochen, einen Spieler in Münster. Aber ich habe gehört, dass du heute bei einem HSV-Podcast dabei bist. Und ich wollte, dass du ein bisschen erzählst über den Barbecue bei dir zu Hause im Sommer. Mit den Jungs noch, mit Maren, Radam und ich.
Ja, das war Andras Schnemmet, jetzt bei Preußen Münster.
Sein Deutsch ist besser geworden, ne?
Ja. Sehr gut geworden, ja. Ich hatte auch nach dem Spiel kurz mit ihm gequatscht. War echt sehr gut.
Ja, oder? Ja, so also Andras, sehr gute Jungen. Also ich liebe die Jungen. Er ist natürlich jetzt in Münster, aber wir haben also auch viel Kontakt. Also ich frage ihn auch immer, also, wie geht's und so, und er ruft mich dann auch an, wie geht's und so. Aber um zurückzukommen auf das Barbecue, ich habe damals gesagt im Sommer, ey, guck mal, Jungs, komm zu meiner Wohnung, ich habe eine Barbecue. Ich habe Fleisch gekauft und solche Sachen. Und da habe ich gesagt, okay, weißt du, ich mache das Barbecue. Setz dich mal ruhig hin und ich mache das Fleisch und so. Aber war geil, im Sommer so ein Barbecue zu machen mit den Jungs und die lieben das auch. Und, ich war einfach Chef da damals.
Und es hat alles geklappt? Oder kommt jetzt noch die Geschichte, dass das Fleisch angebrannt ist?
Nein, glücklich nicht. Also ich glaube, das Barbecue anzumachen und mit so einer Barbecue, muss ich sagen, muss das auch nicht so schwer sein, ja.
Und du hast gesagt, genau, Manu war dabei, Adam. Zu denen gibt es auch spezielle Connection. Ist das auch gekommen, die auch neu zum HSV gekommen sind? Ist das auch etwas, was dadurch gekommen ist, dass du die auch so dann willkommen geheißen hast, weil du schon ein bisschen beim HSV warst?
Ja, also ich habe die Jungs auch, muss ich sagen, direkt also aufgenommen auf mich. Manu kenne ich natürlich auch ein bisschen länger als die anderen. Aber ja, natürlich, du bist schon ein bisschen länger hier als die anderen Jungs. Natürlich ist das auch einfach von Manu, um das gleiche Sprache zu sprechen mit mir. Mit Adam ist einfach das Gleiche. Ich kann mit ihm auch das gleiche Sprache sprechen. Und dann mit Andras auch natürlich. Und das war einfach eine Top Connection auch so. Und ich habe die Jungs einfach mitgenommen. Das war Anfang an. Ich weiß noch, Adam war noch ganz neu. Habe auch zu ihm gesagt, weißt du, komm zu meiner Wohnung, um ihm auch ein besseres Gefühl zu geben hier in Hamburg. Hamburg ein bisschen gezeigt. Und ich glaube, das tut viel, weißt du, wenn du auch so jemand hast, die dich wirklich auch so mitnimmt. Und jetzt siehst du auch, dass er auch sehr wohl fühlt hier.
Kommt das auch, weil du selber das erlebt hast, wie es ist, in einer fremden Stadt andere Kultur zu sein?
Ja, also ich weiß, ich kenne das noch von meiner Groningen-Zeit, wenn ich 15 war, wie ich schon gesagt habe und erzählt habe. Du bist schon in einer anderen Stadt, andere Leute um dich, vielleicht auch eine andere Mentalität. Und um die Jungs einfach so mitzunehmen, ich weiß, wie schwer das sein kann. Deswegen habe ich auch gesagt, hey, guck mal Jungs, ich bin hier, weißt du, und was los ist oder so. Und dann frag mich einfach oder ich helfe dir. Ist mir egal, was ist, weißt du, wir sind eine Familie, wir sind zusammen in einer Mannschaft, wir wollen was erreichen, weißt du. Dann müssen wir einfach halt auch zusammen sein. Das heißt nicht nur auf dem Platz, aber auch neben dem Platz, ja.
Da hilft dir das Sprachtalent, das du hast. Du müsstest ja eigentlich 5 Sprachen fast sprechen, oder?
Ja.
Slowakisch wegen der Herkunft deiner Eltern. Niederländisch.
Ja, Niederländisch.
Englisch. Deutsch. Spanisch noch ein bisschen.
Spanisch noch, ja.
Also ja. Mit Adam wird dann Slowakisch gesprochen, oder?
Ja, Slowakisch gesprochen, ja. Also er redet dann in Englisch, Tschechisch. Mhm. Aber das
ist recht ähnlich.
Also, das ist genau das gleiche Sprache. Also, das war so wie bei Andras und bei mir. Er spricht dann ein bisschen so Flamisch, Holländisch. Aber das ist einfach das gleiche, ja.
Das hast du schon ein bisschen angedeutet. Du siehst auch den kleinen Ludo da vielleicht ein wenig, der schon mal das in Groningen erlebt hat. Und Stichwort Spanisch dann beim FC Barcelona. Das ist so das nächste Kapitel, was wir gerne aufschlagen würden. wie krass war das?
Ich muss sagen, ich am Anfang an konnte ich das wirklich nicht glauben, dass einfach FC Barcelona mich wollte. Wie das so angefangen ist, auch so, wie das zustande gekommen ist, das war krass, weißt du. Ich war auf dem Trainingsplatz und auf einfach Training war beendet und damals meine Berater ruft mich an und er sagt, hey, guck mal, ich sag dir jetzt was. Aber du musst mich also vertrauen, dass das wirklich so ist. Und er sagt einfach, ey, ich habe mir gedacht, also früher ist das immer so, da wenn jemand so Interesse hat an dich und so, einen auf andere Verein und so, dann kann er das sagen zu dir und so, und dann ist das schon okay, ja, weißt du, schön, dass die Interesse haben. Aber ja, wenn das wirklich so ist, dann komm einfach. Er kommt einfach mit FC Barcelona. Und ich habe mir gedacht, ey, Mann, was laberst du, Mann? Laber kein Scheiß, bitte, Mann. Aber nein, das war so schön. Ich habe direkt meinen Vater angerufen. Ich sage jetzt zu ihm, ey, guck mal, Papa, FC Barcelona will mich. Und ich glaube, du musst mal meinen Berater anrufen. Und das ist wichtig. Ja, und dann auf einmal ist das so zusammen gekommen. Ich weiß noch, damals dann hat FC Barcelona meine Eltern zu Barcelona, also wie sagt man das auf Deutsch?
Eingeladen.
Eingeladen. In Barcelona eingeladen, meine Eltern. Die haben einfach die Stadt gesehen, Stadion gesehen. Erst einmal Barcelona für die auch. Stadt gesehen, Stadion gesehen, gutes Essen gesehen. Er kommt zu Hause, er sagt, Ludo, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber wenn du jetzt Nein sagst, dann, dann weiß ich auch nicht, was mit dir los ist. Aber nein, also zu Barcelona sagst du kein Nein.
Aber hast du kurz überlegt oder musstest du von also irgendwas noch überzeugt?
Ich musste nicht überlegen, muss ich sagen. Also da war ich schon damals auch viele Vereine, muss ich sagen, die mich also wirklich wollten und so. Auch schöne Vereine, muss ich sagen. Vielleicht auch mit viel, viel mehr also Geld und so gekommen, mit Gehalt und so, solche Sachen. Aber ich weiß noch, was mein Vater zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, ja, guck mal, Ludo, vielleicht verdienst du hier nicht so viel mehr Geld dann bei den anderen Vereinen. Aber er fragt zu mir so, ey, wo kannst du ein besserer Fußballer werden? Und wo kannst du das Beste lernen? Ich habe gesagt, ja, bei Barcelona natürlich. Okay, dann da ist deine Antwort. Er sagt doch immer zu mir, also guck mal, du musst niemals hinter, also Geld laufen oder rennen und so. Du musst immer, jetzt musst du einfach nur das Fußball gucken und was du immer besser machen kannst. Und das hat mir auch einfach so geholfen, dass ich die Entscheidung gemacht habe, um nach Barcelona zu gehen. Aber trotzdem, Barcelona, du sagst kein Nein. Nee. Niemand sagt Nein.
Und wie war es dann, wenn du dann auf einmal wirklich in Barcelona warst? Das ist dann ja nochmal weiter weg von zu Hause. Okay, du warst schon ein bisschen älter.
Guck mal, dann hast du wieder so einen Kulturschock. Ja. Dann kommst du in Barcelona, in so eine große, große Stadt, schönes Wetter. Dann bist du bei Groningen, bist du einfach das beste Talent. Also ja, und dann kommst du in Barcelona in eine Mannschaft, dann bist du nicht so groß. Und dann bist du auch nicht das beste Talent. Und dann musst du auch dich wieder so zeigen, weißt du, was ich meine? Weil jeder ist wirklich gut und vielleicht auch besser als ich. Und das war einfach schön, um diese Qualität so zu sehen, um einfach zusammen mit den Jungs zu spielen. Die verstehen, wir verstehen auch einander. Wir haben keine, also wirklich so Spanisch miteinander geredet, weil auch kein Englisch, weil die Jungs auch kein Englisch konnten. Aber trotzdem, auf dem Fußballplatz, dann verstehst du trotzdem einander, weil du auch ein bisschen die gleiche Gedanken hast auf dem Platz. Und das war einfach schön, um mit den Jungs zu spielen. Ja.
Du hast ja für die zweite Mannschaft gespielt, die hat damals in der dritten Liga gespielt, hast aber bei den Profis mittrainiert. Das heißt, du bist auch den ganz großen Superstars schon begegnet. Und ja, also Messi hat damals auch noch da gespielt.
Ja, also von Anfang an, weil ich gekommen bin, dann bin ich mit die Barcelona B angefangen. Da meine Spiele gemacht und also auch viel trainiert. Und dann auf einmal auch mit die Profis angefangen zu trainieren und so. Und ja, das ist einfach, boah, das ist schon krass, dass du mit einfach mit Messi und Suarez und ich weiß noch, wie Rakitic, Busquets, Arturo Vidal, die Jungs schaust du immer auf den Fernsehen, weißt du, weil ich klein war, auf die Straße und so, reden wir immer über diese Sache. Und auf einmal stehst du in die Kabine mit dir und so, stehst du in die Dusche mit Lionel Messi und Suarez. Weißt du, was ich meine?
Nimm uns mal mit. Was, also wie ging's dir, was hat das bei dir gemacht? Wie ging's dir dabei? Also da auf einmal drin zu sein?
Und ich muss sagen, ich hatte natürlich auch Frenkie de Jong, die auch damals so zu Barcelona gegangen ist. Er konnte damals auch kein Spanisch oder so. Aber wir kennen uns. Wir haben uns gegeneinander gespielt. Und da habe ich immer so Kontakt. Er hat mich auch mitgenommen und so. Aber es hat krass. Also dann sitzt du in die Kabine. Dann ist neben dir ist Frenkie de Jong. Neben ihm ist Gerard Piqué. Neben ihm ist Busquets. Du bist jetzt das kleine Junge, bist du da? Ich, soll ich was sagen jetzt oder was soll ich machen? das war die erste Woche, war so geisteskrank, muss ich sagen. Du guckst nur so rundherum, hey, was macht er? Wie macht er das und so? Weißt du, ich war so immer so, ich wollte gucken, wie die Jungs so die Sachen machen und so. Aber nach einer Woche siehst du schon, das sind ganz normale Jungs. Und ganz normale Männer, die also einfach auch Spaß haben an Fußball. Die machen das genauso Spaß, wie wir Spaß haben in die Kabine und so. Weißt du, was ich meine? Aber ja, das ist halt krass. Weißt du, du hast einfach Frühstück mit Busquets und mit Piqué. Auf einmal kommt Messi auch an den Tisch. Suarez kommt auf den Tisch. Suarez hat noch damals bei Groningen auch gespielt. Und er wüsste noch, also holländische Wörter. Und er kommt einfach zu mir, sehr hochartig und so. Und dann denke ich mir auch selber, ey, guck mal, du weißt schon, dass ich bei Groningen gespielt habe. Und dass ich, weißt du, er kennt mich auch so. Aber das ist einfach, das vergesse ich nie.
Hast du dann eigentlich ein Wort rausbekommen, also geantwortet? Oder warst du auch normal
von Anfang an? Nein, also ich war normal. Also, so, ja, ich war nicht so, dass ich wie bei flabbergasted war oder so. Natürlich am Anfang an bist du flabbergasted, du sitzt einfach mit Messi und so in die Kabine und du trainierst mit ihm und so. Du hast einfach Meetings mit Messi über das Spiel, Champions League spielen, du sitzt da daneben, wie die das machen und so. Das ist halt so krass zu sehen, wie das also geht. Aber es muss sein, ich weiß noch einen Moment, da haben wir also 4 gegen 4 gespielt oder 5 gegen 5, weiß ich nicht mehr. Und dann siehst du einfach, bist du 5 gegen 5 mit Messi zusammen in einer Mannschaft. Und dann denkt man, yo, jetzt haben die andere Mannschaft keine Chance. Aber trotzdem, du spielst gegen Busquets, du spielst gegen jeder. Und dann, ich weiß noch, ich war jung und ich konnte einfach das Ball ablegen zu Messi, aber ich habe selber geschossen. Und ich habe mir gedacht, oh, Er guckt zu mir und er macht einfach so mit die Augen so von, hey, good job. Und Das vergisst du nie einfach. Das sind die kleinen Sachen, das du nie vergisst.
Das hat dir zugezwinkert in dem Moment.
Ja, wirklich, oh,
gut, Ludo.
Ja, wirklich. Ohne Spaß, aber das ist das, ja, schöne Zeit. Ich habe auch viel gelernt, muss ich sagen. Du lebst in einer großen Stadt. Kulturschock. Jeder kann eigentlich kein Englisch reden mit dir. Aber trotzdem, du versuchst auch ein bisschen so Spanisch zu lernen und so. Und glücklich bin ich ganz einfach, um die Sprache so schnell zu lernen und so. Und dann damals dann weißt du auch, okay, ja, jetzt kann ich die Sprache auch. Dann gehst du auch oft raus mit den Jungs. Und was zu trinken, was zu essen und so. Ja, geile Zeit. Ja.
Wie hast du so einen Weltstar und wahrscheinlich einen der größten Fußballer aller Zeiten wie Messi wahrgenommen, auf und abseits des Platzes? Wie tickt er?
Also sehr einfach. Also er war immer das Erste in die Kabine. Er war auch schon das Letzte, muss ich sagen. Er arbeitet immer so in Gym. Also eine Vollprofi ist das. Ich weiß noch, dass wir eigentlich je so viel Physios und so wieder rundlaufen und so, das war krass. Und dann natürlich Messi und Suarez sind immer zusammen. Und ja, einfach immer zwei Physios genau nebeneinander und so. So kleine Sache, weißt du, was ich meine? Mm. Und das ist halt krass zu sehen, aber das ist normal. Er war fünfmal oder viermal schon das Ballon d'Or gewonnen und so. Beste Spieler der Welt. Ja, wenn er Nein sagt, dann hörst du dann einfach zu, ja.
Aber trotzdem ganz normal geblieben.
Ganz normaler Typ. Ja. Also er war auch so, ich habe das nie so gedacht, weißt du, du hast immer gedacht, ey, guck mal, er ist ein großer Spieler, du bist jung, du musst immer aufstehen, weißt du, aus Respekt und einfach eine Hand geben, weißt du, du wartest nicht auf Messi, die zu dir kommt, oder Gerard Piquet, oder egal wie. Aber ja, du sitzt einfach, er kommt rein und dann, ja, es ist nicht, dass er genau zu deinem Platz geht oder so, aber er kommt zu dir, gibt dir einfach eine Hand, wie geht's, papp, er geht weiter. Und dann hat mir auch gedacht, ey, guck mal, das ist ein ganz normaler Mensch, aber er ist halt krass, er kann nicht normal auf die Straße laufen. Aber du sitzt in die Kabine mit ihm und du siehst einfach, ja, das ist ein ganz normaler Mensch, aber für andere ist es einfach ja eine Superstar, eine Alien, wie die Leute das sagen.
Und war es rückblickend insgesamt eine Zeit, du hast gesagt, du bist nach Barcelona gegangen, um auch dich weiterzuentwickeln, um fußballerisch auch den besten Weg zu gehen, zu entwickeln. Nach dem Jahr auch so, dass du sagst, ja, das war, da habe ich mich genau so weiterentwickelt, weil ich einmal die Erfahrung, die du gerade erklärt hast, so gesammelt hast und auch auf dem Fußballplatz?
Ja, also ich habe natürlich auch, du bist schon ein bisschen eine lange Zeit mit den Jungs, du trainierst jeden Tag mit den Jungs und natürlich nimmst du was mit, weißt du. Du musst einfach schneller denken. Das Pass muss einfach jedes Mal genau ankommen. Gutes Fuß, gibt keine 50% Bälle, nur 100% Bälle. Du musst immer einfach bleiben. Das einfache Sache immer gut machen. Und ja, das habe ich einfach gelernt, dass du das einfach, ja, du hast ein Ziel, du bist Barcelona, da gibt kein Verlieren. Du musst dich immer groß halten, also egal gegen wen du spielst, du musst jedes Spiel gewinnen. Und diese Mentalität haben die mich gegeben, weißt du, was ich meine? Und so denke ich jetzt auch, also wenn ich jetzt nach HSV gehen, dann, ich denke mir auch, also jedes Spiel oder immer so, ja, guck mal, wir sind HSV. Gibt es kein Verlieren. Also, ja, wir sind immer die größere Mannschaft, da musst du das auch zeigen, weißt du, ist mir egal. Wir gewinnen. Ja.
War das dann rückblickend, wenn du ein Fazit ziehst, die richtige Entscheidung zu sagen, Barcelona sagt man nicht ab, das macht man?
Also ja, du denkst natürlich auch so, ey, guck mal, was ist, wann ich eine andere Entscheidung getroffen habe. Aber das muss egal sein. Du hast einfach deine Entscheidung gemacht und du musst 100% davor leben. Natürlich musst du auch nicht zurückdenken. Aber das hatte ich als junger Spieler schon gemacht. Weil du bist schon jung, du kommst von einer ersten Mannschaft, du hast immer 90 Minuten gespielt, dann gehst du nach Barcelona, also ja, du gehst nach Barcelona natürlich, aber trotzdem, du wirst also auch in die erste Mannschaft spielen und so, und du hoffst immer, dass du auch deine Chance wirklich kriegst in die erste Mannschaft und immer so, weißt du, du bist so kurz dran und so, aber du weißt auch von dir selber, ey, guck mal, ich will in einer ersten Mannschaft spielen, ich will auch wichtig sein, ich will auch meine Qualität zeigen und so. Und dann, ja, dann, früher habe ich dann auch immer gesagt, ey, guck mal, was ist, wenn ich vielleicht ein anderer Verein, vor ein anderer Verein, also, gemacht hat, also dahin gegangen bin, aber so wie gesagt, dann kommt mein Vater wieder in Rolle. Dann sagt er, ja, Ludo, du kannst nicht zurückgucken oder deine Entscheidung hast du gemacht und mach einfach weiter, was er immer sagt. Aber ja, ich bin jetzt hier bei HSV.
Wir haben in der Vorbereitung auch gelesen, dass dein Bruder mit nach Barcelona gezogen ist, und zwar dein älterer Bruder, Lukas. Ist er auch aus dem Grund gekommen, dass du wieder jemanden bei dir brauchtest, der Nähe, der aus der Familie kam?
Also ja, er hat einfach gesagt, guck mal, du kannst kein Spanisch und so, und er wollte einfach mit mich da sein. Er hat gesagt, guck mal, ich komme vor dir da. Er hat auch alles hinter dir gelassen und er hat gesagt, guck mal, du bist mein kleiner Bruder. Ich bin mit dir, also egal was passiert. Und er war eine sehr lange Zeit bei mir. Ich glaube, wie lange, ich weiß noch nie. Aber er war schon bei mir. Er hat da auch Arbeit gefunden. Und das war schön, um ihn auch so neben mir zu haben.
Die Familie war da, ne? Hat dir wahrscheinlich auch Sicherheit gegeben,
Ja.
dann einfach nicht
Ah,
nochmal die
das, genau.
Erlebnisse aus Groningen so
Ja,
zu
also,
haben, oder?
genau. Also, weißt du, das Ding ist, ich bin das schon vorbeigegangen. Über die Zeit, dass sie geweint hat in Groningen und so. Das ist einfach dein Leben, weißt du, was ich meine? Deine Familie ist immer bei dir, aber in dein Herz dann. Wenn deine Familie nicht sieht, aber die sind immer in dein Herz, also neben dir. Natürlich, wenn dein Bruder sagt, ja, guck mal, ich gehe mit dir mit, um bei dir zu sein, dass du nicht alleine bist, dann sagst du kein Nein.
Und den Bruder wollen wir jetzt auch nochmal hören.
Yo, Ludo, Lukas hier. Ik wil tegen je zeggen dat ik superveel van je hou. En dat ik echt trots ben op je, wat je allemaal doet. En ik heb een vraag voor je. En dat is, als je terugkomt in de tijd, wat voor advies zou je jezelf dan meegeven?
Ja, interessante Frage. Wir übersetzen einmal. Also, er hat zunächst auch gesagt, dass er dir sagen wollte, dass er sehr viel von dir hält und dass er stolz auf dich ist, beziehungsweise auf all das, was du erreicht hast. Und seine Frage war, wenn du in der Zeit zurückblicken oder zurückgehen könntest, welchen Rat würdest du dir selber geben, also dem Jüngeren, den kleineren Ludo?
Hab Geduld. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich geben kann. Hab wirklich Geduld. Du hast noch Zeit. Du musst nicht irgendwo was zeigen. Du bist noch jung. Hab einfach Geduld und alles kommt dann auf deinen Weg.
Hätte der kleine Ludo darauf gehört?
Niemals.
Niemals.
Niemals. Die hat gesagt, ey, was laberst du, Mann? Sag mir einfach nichts, ey.
Ja, der kleine Ludo, der musste die Erfahrung fühlen, sicherlich. Wir wollen aufs nächste Kapitel noch blicken. Du hast zwar eben schon gesagt, jetzt bist du beim HSV, aber da gab es ja noch eine Zwischenstation, auch in Deutschland. Und der Kontrast hätte ja nicht stärker sein können, als vom FC Barcelona sich verleihen zu lassen, als Leihspieler
Ja.
dann nach Osnabrück zum
Ja.
VfL. Wie ist der Schritt zustande gekommen?
Ich muss sagen, meine Zeit in Barcelona war sehr gut, muss ich sagen. Aber ich hatte auch eine Zeit in Barcelona, dass ich mich wirklich auch nicht gut gefühlt habe. Und dass ich auch einfach, ich war jung, du verdienst halt auch schon viel Geld, aber das gehört dazu. Aber trotzdem, ich war nicht glücklich irgendwo. Ja, da waren Sachen dazu, dass kann ich jetzt nicht zeilen, aber schon, ich war nicht glücklich. Und dann, ja, guckst du, ey, was sind die Optionen? Also, ich wollte einfach wieder so in die erste Mannschaft sein und solche Sachen, das habe ich schon gesagt jetzt, aber und auf einmal, ich weiß nicht, wieder so, wie das so kam, dass das VfL erstmal Osnabrück gekommen ist. Ich muss sagen, ich konnte Osnabrück wirklich nicht. Ich wusste, was für ein Verein ist das, ist das. Und dann, ja, habe mir gedacht, weißt du, warum nicht? Einfach einen Schritt zurück, vielleicht sogar drei, aber egal. Habe ich gemacht. Ich muss sagen, ich lieb Osnabrück sehr viel. Die hat mir auch sehr viel gebracht, muss ich sagen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt und sehr viele gute Leute kennenzulernen da. Und die haben mich geholfen, um das Schritt zu machen nach HSV wieder. Und ja, ich würde das nicht vergessen. Vielleicht ist das Kontrast, wie du das selber auch sagst. Und von Barcelona nach Osnabrück zu gehen, bist du bescheuert oder was? Aber ja, Ludovic Dreis hat die genommen. Einfach ja gesagt.
Bei wem hast du dich damals informiert über den VfL Osnabrück?
Benjamin
Schmiedes.
Er war auch hier bei HSV.
That's the guy. Und den haben wir auch.
Hallo Ludo. Herzliche Grüße aus dem schönen Kopenhagen. Hier ist Benjamin Schmiedes, dein ehemaliger sportlich Verantwortlicher vom VfL Osnabrück. Ich weiß, dass du über deine Zeit beim VfL damals, die wir gemeinsam hatten, immer noch sehr positiv zurückdenkst. Und es waren ja auch deine ersten Schritte im deutschen Profifußball. Ich weiß auch aus guter Quelle, dass sämtliche Fans und das gesamte Umfeld vom VfL damals auch ebenso glücklich waren, dich als Teil zu haben des VfL in der Saison. Du hast damals nicht nur sportlich beeindruckt, sondern vor allem auch mit deiner Art und Weise, wie du mit den Menschen umgegangen bist und wie du auch im Trikot des VfL vorangegangen bist. Mir persönlich ist vor allem in Erinnerung geblieben, dass du die Teilnahme der U21-Europameisterschaft damals abgesagt hast, um die Relegationsspiele für den VfL zu bestreiten, obwohl du als Leihspieler des VfL des FC Barcelona für uns gespielt hast. Das sagt viel über deinen Charakter und auch über deine Identifikation mit der jeweiligen Sache, für die du gerade arbeitest und spielst. Eine Sache musst du mir aber trotzdem mal verraten. Warum hast du eigentlich erst angefangen mit dem Toreschießen, nachdem du den VfL Osnabrück verlassen hast? Du hast ja beim HSV in der jüngeren Vergangenheit, vielleicht diese Saison noch nicht, aber davor reichlich Tore geschossen. Die hätte ich natürlich schon gerne im lila Trikot von dir gehabt. Das musst du mir mal verraten, warum das nicht geklappt hat. Bis dahin wünsche ich dir und dem HSV und allen, die die Daumen halten, natürlich viel Erfolg für dieses Jahr, dass eure Ziele in Erfüllung gehen. Und abschließend möchte ich mit einem persönlichen Gruß, machen den auf Niederländisch. Heel veel succes voor jou persönlich. Bleib gesund. Ich hoffe, dass es lukt, um dit jaar promotie te maken. Du siehst, ich habe aus meiner Zeit in den Niederlanden auch ein bisschen was mitgenommen. Euch alles Gute, schöne Grüße auch an den Cheftrainer. Alles Gute, bis bald.
Ja, Benjamin Schmiedes, mittlerweile ja, technischer Direktor bei Brøndby IF seit Anfang des Jahres. Ja. Der hat dich damals geholt.
Krass, ja. Also ich habe auch viel an ihm zu danken, muss ich sagen. Wir haben auch sehr gute Kontakt gehabt dann damals auch. Und er hat auch immer an mir geglaubt. Er hat doch immer zu mir gesagt, ja, Ludo, bleib ruhig, deine Zeit kommt wirklich und so. Und was Schönes würde auch so passieren. Ich weiß noch, einer Moment war Corona natürlich damals und saßen wir einfach nach einem Frühstück oder so, haben wir zusammengesessen und einfach über Fußball gesprochen. Und ja, das solche kleine Sachen, das bleib bei dir. Und ja, also der war eine der Ersten, die in Deutschland mir so wirklich zugetraut hat, ja.
Der so großen Anteil hatte, dass du dann auch wirklich nach Osnabrück gegangen bist. Und
ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das Prozess so gegangen ist. Das war sehr schnell gegangen, muss ich sagen. Das war auf zwei Tagen oder drei Tagen. Ich weiß nicht, wie schnell das gegangen ist, dass ich ja sagen muss, dass ich komme oder nicht. Aber ja, ich habe ja gesagt und dann habe ich ihn auch kennengelernt. Ich habe mit ihm gesprochen, bevor ich gekommen bin. Und er hat mir gesagt, ja, warum nicht? Scheiße, ich komme. Und ich konnte immer auch mit ihm reden. Das liebe ich einfach von ihm. Also du kannst bei ihm kommen und einfach sagen, was du denkst. Und ja, ich war natürlich auch jünger und dann manchmal hast du auch keinen Bock, um zu reden, aber trotzdem, ich habe das gemacht mit ihm und er hat mir immer das Gefühl gegeben, ja.
Und er spricht eine Sache an, dass du für die Relegationsspiele am Ende sogar darauf verzichtet hast, zur U21-Nationalmannschaft der Niederlande zu gehen. Das ist ja eine riesengroße Entscheidung eigentlich auch. Und also auch für den VfL Osnabrück, dass du dich wirklich total damit identifiziert hast, dieser Mannschaft, diesen Fans, dieser Stadt dann irgendwie ja weiter einfach zu helfen auch.
Ja, also ich weiß noch genau, wie das gegangen ist. Also das war ein Spiel und dann habe ich mir gedacht, okay, Trainer hat mich angerufen, damals Van der Looy heißt er, von U21 damals. Er hat gesagt, ey, guck mal, Ludo, ich brauche dich. Und ich will dich haben, also ich brauche dich für das große Ziel und das gehört dazu. Und ich habe einfach gesagt, ja, weißt du, aber VfL Osnabrück braucht mich auch. Ich muss dann kommst du als junger Spieler, kommst du einfach in eine Entscheidung zu stehen. Und die habe ich auch ganz klar alleine gemacht. Und ich habe auch gesagt, ey, guck mal, ich bin in diesem Verein schon, wir sprechen die ganze Zeit schon drüber, dass wir das schaffen müssen und so. Und dann habe ich gedacht, ey, guck mal, ich liebe die Menschen hier. Also, weißt du, ich mache das einfach für Osnabrück und um da zu bleiben und zu kämpfen für das Ziel. Und ja, die Menschen, die haben das wirklich geglaubt. Die haben auch nicht geglaubt, die Teamkollegen haben auch nicht geglaubt, dass ich das machen soll. Die waren schon mit Kopf, dass ich ohne Ludwig Dreis also die Ziele erreichen muss. Aber ich habe einfach gesagt, ey Jungs, hör mal zu, ich bin und bleib hier. Und ich stehe hinter dir und das muss stehe ich auch vor dir. Und so getan, aber leider habe ich das nicht geschafft, aber egal.
Aber es zeigt ja deinen totalen Charakter auch, dass man sich mit einer Sache identifiziert und VfL Osnabrück war halt deine Aufgabe und
ja.
Hast im Grunde deine persönliche Sache, dass du dich zeigen könntest auf einer U21-Europameisterschaft, ja, einfach zurückgestellt, ne?
Ja,
also das stimmt. Ist ja schon.
Natürlich denkst du darüber, dann denkst du, ja, soll ich das machen oder soll ich das nie machen? Ey. Aber am Ende kommst du klar mit deinem Ziel. Also du bist hier gekommen, um einfach ein Ziel zu erreichen mit den Jungs von Anfang an. Natürlich hast du auch das Europameisterschaft, dass du vielleicht einmal in deinem Leben hast. Aber ja, ich weiß nicht, mein Kopf war nur mit Faust nach Osnabrück, dass ich gesagt habe, ey, ich bleib. Und wir machen das. Ich glaube, das hat die Teamkollegen auch gespürt und wirklich auch Energie gegeben, dass ich auch einfach das weggeschlagen hat, dass ich einfach hier bleibe.
Und ja. Er spricht für deinen Charakter als Teamplayer und jemand, der seine Aufgabe auf jeden Fall beendet, so wie Benny das ja auch schon in der Sprachnachricht unterstrichen hat. Wir müssen ihm noch die Frage beantworten, nach den Tore schießen. Warum hat es beim HSV so gut geklappt und gezündet und damals noch nicht?
Er hat noch zu mir gesagt, das weiß ich noch damals, ja, Ludo, du musst Tore schießen, Mann. Du musst was machen. Du regelst jetzt das Spiel hier mit Baller kriegen und verzeilen von links nach rechts und so, aber du musst vorne auch ein bisschen gefährlicher werden. Einfach schießen und so. Aber ich muss euch sagen, die Qualitätsunterschied war natürlich auch ganz anders hier bei HSV, dann fahre ich auf Osnabrück. Das heißt nicht, dass ich die Jungs ein bisschen runternehme oder so. Ich liebe all die Jungs, wo ich gespielt habe, aber trotzdem, du kommst bei HSV, spielst du einfach zusammen mit Sonny Gittel und Leibold damals. Und weißt du, was ich meine? Auch mit das Spielstil von Tim Walter, dann kommst du einfach viel mehr in die Box und viel mehr auch in deine Aktionen. Du hast viel mehr das Ball, du kommst auch, also ich war auch ganz frei, muss ich sagen, in Tim, sein System, das Ball zu haben, von Box zu arbeiten. Und das, ich liebe das einfach, weil ich weiß auch, dass die anderen Jungs hier auch mir immer unterstützt haben, um einfach das Tor zu schießen. Und ja, das war vielleicht das Unterschied. Also, zurück zu seiner Frage, ja. Vielleicht weiß er selber auch, warum, aber das sagt er jetzt nicht.
Du hast ein Tor geschossen, immerhin, vom VfL.
Ja, ein Tor.
18 mittlerweile.
Ich wollte gerade sagen, für den HSV ist es mittlerweile 18. Ja. Ja, wir werden den Kreis langsam schließen. Wir sind wieder beim HSV angekommen. Du hast gerade schon angeschnitten, wie du dich hier direkt auf Anhieb wohlgefühlt hast und offensiven Impact hattest. Wie war denn für dich der Sommer 2021, also Relegation verloren mit Osnabrück, Laie vorbei, eigentlich noch bei Barcelona unter Vertrag und dann der Schritt zum HSV?
Ich weiß noch, dass ich doch zu meinem Berater gesagt habe damals, ey, guck mal, ey, ich finde HSV so eine schöne Club, wir haben Verein, also wir haben auch, ich weiß noch, zu Hause dann damals noch gegen HSV gespielt und dann habe ich noch das Vorlagen gegeben. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt.
Ja, das weiß ich leider. Das
haben wir vergessen.
Das ist ein ganz schlimmes Spiel gewesen damals.
Habe ich das Vorlage noch gegeben und nach dem Spiel habe ich schon gesagt, ja, guck mal, es war so ein schönes Verein. Gute Spieler. Also sieg mir selber auch. Also da will ich hin. Und das habe ich zu meiner Berater gesagt. Und einfach, muss ich sagen, Klaus Costa kennt mich auch sehr lange, muss ich sagen. Wann wir gesprochen haben, kennt mich schon in Groningen. Und das fand ich halt krass, dass er das so gesagt hat. Und
Michael Mützel, ja.
War damals auch da. Und die haben einfach gesagt, ey Ludo, wir wählen dich. Und das war ganz klar, dass ich hier kommen will. Also das war nicht so schwer für mich, also ich habe direkt ja gesagt und das hat einfach geklappt und jetzt sind wir, wie lange Jahre weiter? 4 Jahre?
Mhm.
Ich bin schon vier Jahre hier.
Ja.
Krass.
Ja. Was für ein Bild hattest du von dem HSV noch? Du hast gesagt, du hast gegen die gespielt, das ist ein super Club, super Mannschaft. War das auch schon, weil das ist in den Niederlanden, werden ja auch einige Superstars hier beim HSV, Van der Vaart, Van Nistelrooy, Nigel de Jong.
Also ich weiß, dass das HSV immer ein großer Verein war und dass Van Nistelrooy, Company und all die großen Fußballer hier gespielt hat, Van der Vaart natürlich. Ich habe immer so gefragt an Rick van Drongelen, wir waren zusammen bei U21, er war damals hier bei HSV und ich habe zu ihm gesagt, wie ist HSV eigentlich so? Was für ein Verein ist das und so? Er hat immer so gut geredet über die Fans und auch über die Verein, über die Leute in die Mannschaft und so, die Teamkollegen und so. Und da habe ich gedacht, und die Stadt natürlich auch. Und da habe ich gedacht, ja, scheiße, Mann. Ich will auch dahin. Er hat mich schon da, Rick van Drongelen, muss ich sagen, er war auch einer der Jungs, die zu mir gesagt hat, Ludo, wenn HSV kommt, musst du gehen, Mann. Du passt genau bei HSV. Ich weiß nicht warum, aber du passt genau da. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die müssen halt kommen dann, ja. die müssen dann auch mich so gerne wählen, weißt du, was ich meine? Aber ja, Rick van Drongelen hat immer gesagt, der HSV war immer sehr, sehr gut und er liebt HSV. Und ja.
Hat sich das bestätigt, als du dann gekommen bist und jetzt auch alles 100%. Genau kennengelernt hat? 100%?
100%. Ja. Also ganz klar, weil mein erster Tag hier war, so wie gesagt, am Anfang an habe ich gesagt, dass wenn ich hier gekommen bin mit meinem Vater damals und wir sind das Stadion reingekommen, ganz oben waren wir dann auch, weißt du? Dann konntest du wirklich das ganze Stadion so sehen. Und das Platz auch so. Dann hab ich mir gedacht, ey, Mann, die muss mich nicht mehr was sagen. Ich weiß schon, was ich will. Weißt du, was ich meine? Natürlich war da auch andere Vereine, die mich wollte. Aber trotzdem, ich habe, ja, HSV war für mich Nummer, klar, ganz klar Nummer eins, ja.
Bist du jemand, der dann auf sein Bauchgefühl hört?
Ja, 100
In dem
Prozent.
Moment?
Ja, 100
Ja, weil es
Prozent.
war ja auch klar, der HSV, der Verein, aber es ist ja auch die zweite Liga
Ja.
gewesen.
Ja, da, 100 Prozent. Also, das war ein schönes Ziel. Das Ziel ist leider noch da, aber egal. Wir sind noch da. Aber damals, ja, dann hörst du die Stories und das Ziel an und wie die Leute auch hier sind und wie auch die Leute dich sehen und so. Und dann, ja, hast du dann, so wie gesagt, so ein Bauchgefühl in deinem Bauch und dann sagst du, ja, ganz klar.
Ein Name ist schon gefallen von einem Spieler, wo du gesagt hattest, die Qualität beim HSV war dann eine andere. Und den wollen wir jetzt auch nochmal hören.
Hallo mein Freund, ich habe eine Frage und zwar wurde mir diese Frage auch schon in dem Podcast gestellt. Und zwar, mit welchen fünf ehemaligen oder aktuellen Mitspielern würdest du in ein 5 gegen 5 Turnier gehen? Gerne auch mit Begründung. Und da bin ich sehr gespannt, was du sagen wirst. Und zudem, ich freue mich sehr, dass du wieder so langsam gesund bist und auch wieder an die 100% kommst. Du weißt, ich halte sehr, sehr viel von dir und bin mir ganz sicher, dass du noch eine tolle Karriere vor dir hast. Und ich hoffe, ich sehe dich ganz bald dort, wo wir zusammenspielen wollten, und zwar in der Bundesliga. Das würde mich extrem freuen, weil da gehörst du hin. Und genau, von daher euch allen noch viel Spaß im Podcast und ganz liebe Grüße. Bis bald.
Sonny Kittel war das.
Sonny Kittel, ja. Das war für mich so eine, ja, ich habe auch keine Worte vor ihm. Also Sonny Kittel, wenn ich so also hier angekommen bin, ich konnte schon die Spiele und so, aber nicht so ganz, weil ich auch nicht so oft Hamburg sehen spielen. Also ich habe die nie so viel also gesehen auf der Fernseher oder so. Aber ich komme hier rein und habe ich so geguckt, ey, wie sind die eigentlich schon so? Aber Leibe und Sonny war immer zusammen. Die waren immer zusammen. Aber ich weiß schon, ich sehe die zwei, ich passe genau da rein. Nein, die zwei waren immer zusammen und die waren auch sehr wichtig für mich. Also wenn ich in die Mannschaft gekommen bin, die haben immer so mich mitgenommen und so. Mich geredet und so und all die Sachen mit mir gemacht. Und ja, Sonny Kittel, muss ich sagen, was für ein Spieler. Sehr viel Qualität. Ich habe sehr viel von ihm gelernt auch. Ich weiß noch, dass wir immer so nach einem Training, also immer ein paar Bällen, so 10 Bälle oder 20 Bällen so geschossen haben zusammen. Und das jeden Training. Und das ist einfach geil. Er ist ein Vollprofi. Ich habe sehr viel von ihm gelernt auch. Dass er so immer mit seinem Körper beschäftigt ist und dass er immer so auch seine Mentalität, wie er so nachdenkt, auch über Sachen und wie er so ein großer Familienmensch ist. Er ist sehr prinzipiell und ich liebe das einfach, sehr ehrlich. Wenn er sich freut, dann freut er sich. Aber wenn er nicht er wirklich so böse ist oder so, dann ist er auch böse, weißt du, was ich meine? Er hat keine Maske und ich liebe das einfach von einem Mensch. Ein sehr großes Herz und eine Spieler, die wirklich in meine Liste kommt, ja.
Ist er drauf auf dem 5 gegen
Ja,
5 Turnier?
100%.
Ist er mit dabei?
100, 150%.
Okay. Wer schafft es noch? Vielleicht ein
Ähm,
Argentinier, den
meint
man
er,
kennt?
ja. Soll ich die mal raushalten?
Den
kommt
letzten
mal
raus.
raushalten.
Also, ja, also ich habe nur mit die also trainiert und so, aber Dann halte ich so Barcelona halte ich dann raus, dann ja. Nehme ich nur HSV-Spieler. 5 gegen 5, Sonny Kittel, Leibold, Tim Leibold. Kann ich mir selber Nummer? Mir selber?
Ja.
Okay, ich lasse mich selber aus.
Du bist der Trainer.
Ich lasse mich selber aus.
Du bist der Coach der Truppe.
Ich bin der Coach der Truppe. Torwart. Ferro. Da muss ich noch zwei, gell? Zwei oder?
Zwei. Leibold, Kittel, Ferro. Zwei noch.
Noch zwei. Robert Glatzel. Und ich liebe Jonas Meffert. Und jetzt muss ich sagen, schön. Natürlich, warum? dann fang an bei Ferro natürlich. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, die wirklich so mit Fuß spielen kann. So wie Ferro. Ich finde Ferro natürlich auch ein sehr, sehr guter Torwart. Wie er auch die Bälle hält und wie er so schon gemacht hat und uns auch sehr viel geholfen hat. Krasser Torwart, ganz klare Nummer 1 für mich. Dann komme ich bei Jonas Meffert. Er wird vielleicht nicht so oft übergeredet, wie gut er ist. Aber wann ich mit ihm zusammenspiele, das ist einfach so krass, wie er mich also kennt und wirklich so mich immer die gute Bälle so runterspielt. Also wir haben immer die kleinen Pässe so zusammen. Aber also nicht alle können das so verstehen, wie wir das machen und so. Aber das klappt immer. Und das haben wir schon jetzt 4 Jahre zusammen, 3,5 Jahre so zusammen und immer so gemacht. Und ich fühle mich auch sehr wohl, wenn er so neben mir steht und Fußball mit mir spielt. Also deswegen nehme ich ihn auch in meine Mannschaft. Und dann kommt Tim Leibold. Wann ich hier gekommen bin, war er natürlich auch so einfach in seiner Prime, muss ich sagen. Vorher schon auch, muss ich sagen, aber was für ein Fußballer. Ich glaube, guter Techniker, gute Bälle immer mit links, sehr gefährlich. Dann kommen wir zu ihm, die Charakter von ihm liebe ich auch einfach. Sehr seriös, ein Vollprofi, aber auch sehr lustig, also auf dem Platz auch, aber auch neben dem Platz. Und das Qualität, was er hat, das kannst du nicht so oft sehen. Robert Glatzel, ganz klar für die Tore natürlich. Einer der beste Stürmer, wo ich bis jetzt gespielt habe zusammen. Das ist einfach ein geiler Typ, der auch viel Qualität hat vor dem Tor, aber auch fußballerisch. Er ist vielleicht sehr lang, aber seine Technik ist auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, dann kommt Sonny Kittel natürlich. Ja, Sonny ist für mich eine ganz klare Nummer 1, wo ich also zusammengespielt habe. Ich liebe ihn sehr viel, wegen dass er mich auch sehr gut, also uns sehr, sehr gut kennenzulernen, weißt du, was ich meine? Ich denke auch das Gleiche. Er weiß, was ich will, ich weiß, was er will. Und ein großer Spieler, das vor HSV und natürlich. Er hat immer die Sache mit seinen Knie und so, aber ich glaube schon, dass er einer der besten Spieler ist, von wenn er keine Schmerzen hat an deine Knie und die Verletzung gehabt hat an seine Knie, dann hat er schon nicht bei HSV gespielt, muss ich sagen. Dann war er irgendwo anders, muss ich sagen. Wegen, dass er zu viele Qualität hat einfach. Auch mit seinen Knien, wie er das immer so gemacht hat, das ist einfach krass. Ja. Das sind meine Team. Ja.
Gutes Team.
Sehr gute gutes Lineup, ja. Die können es mit einigen aufnehmen, sicherlich. Und ja, Sonny Kittel, wirklich ein sehr begnadeter Fußballer. Vielleicht für die Hörer nochmal, die neu dabei sind. Wir haben auch Sonny hier schon mal einen Podcast gehabt. Auch da kann man sich auf jeden Fall nochmal seine Lebensgeschichte anhören. Sehr bewegend, auch aufgrund der ganzen Verletzung, die er leider erlitten hat. Und ja, wie du sagst, ansonsten hätte er wahrscheinlich wo ganz anders gespielt. Richtig, richtig krasse, noch krassere Karriere gemacht. Wir kommen zum Ende. Eine Sache hatte Sonny auch noch angesprochen. Leider habt ihr nicht das geschafft oder er wünscht ihr das zu schaffen, was ihr gemeinsam vorhattet. aufsteigen in die Bundesliga.
Ja, also ich und Sonny haben immer darüber geredet und haben mir auch wegen ihm ist das auch so groß bei mir geworden, muss ich sagen, dass wie schön es ist und wie groß das ist, um aufzusteigen hier bei HSV und dass wir davor leben müssen und so. Ich hatte das schon auch so in mir, aber er hat das vielleicht noch so einen Tick größer gemacht bei mir, dass einfach das Ziel so zu erreichen zusammen. Und es ist halt krass, dass wir das dann noch nicht mit ihm zusammen gemacht haben, aber ja, wir sind trotzdem noch dran. Also wir sind in einem sehr guten Weg. Das muss wir einfach so halten. Und du weißt, jeder weiß, dass jetzt auch ein bisschen Grinstime ist. Die letzten 11 Spiele jetzt. Und ja, wir sind gut drauf. Ich glaube, Bobby kommt jetzt auch zurück. Davy Selke macht natürlich auch einen sehr, sehr guten Job. Wenn du so eine Spieler auch zurückkommt und so eine Stürmer auch daneben hat, dann gibt das einfach ein gutes Gefühl und jeder weiß das und jeder weiß das Ziel. Und ich will nichts sagen, aber wir sind ein sehr gutes Weg. Alles muss natürlich auch Step by Step gehen. Ja.
Und auf die Crunch-Time müsstest du dich ja besonders freuen eigentlich. Das sind ja die Spiele,
100%. Die dir... Also das gibt mir so viel Power, muss ich sagen. Deswegen spielst du auch ein bisschen Fußball, ne? Diese Spiele so zu spielen, auch zu gewinnen natürlich, das ist ganz klar.
Man hat das ja auch gesehen beim letzten Heimspiel, wo wir wieder bei dem Kreis, der schließt sich ja zu unserem Beginn, du bist da, du bist wieder da, führst die Mannschaft als Kapitän sogar aufs Spielfeld und man merkt dir richtig an, 100% wieder voll dabei. Das sind dann ja eigentlich die Spiele, die jetzt kommen. Ja. Ist ja die Primetime für dich.
Ja, 100%. Also ich fühle mich wieder sehr, sehr leicht auf dem Platz und dass ich wieder zurück bin mit der Mannschaft, das ist das beste Gefühl. Und mein Kopf ist auch sehr klar. Ich habe eine sehr, sehr gute Mindset, muss ich sagen. Alles ist sehr positiv und sieht auch so sehr gut aus. Und dass ich auf dem Platz stehe und wieder so wie viele Leute sagen auch immer, das alte Ludo wiedersehen. vielleicht ist das neue Ludo, aber ja, ich bin wieder da.
Eine Sache fehlt noch bei dem neuen Ludo und bei dem HSV-Ludo vor allen Dingen, im Gegensatz zum VfL-Ludo. Und die Frage stellt der Letzte, den wir jetzt hier noch haben, der darf natürlich auch nicht fehlen.
Moin Ludo, meine Frage ist natürlich, wie sieht dein Jubel aus, wann du dein erster Tor schießt diese Saison? Und wo gehen wir danach essen, um das zu feiern?
Dein Landsmann Manu Ferrei mit der Frage, was machst du eigentlich bei dem ersten Tor?
Ja, das weiß ich nicht. Also wir machen uns immer so lustig auf diese Sache, aber ich weiß nicht. Also mir egal.
Spontaner Jubel.
Einfach spontaner Jubel. Also immer mit den Fans natürlich. Wo gehen wir danach essen? Also ich weiß nicht. Ich liebe, ich weiß nicht, ob jeder das kennt hier in Hamburg, aber Lokmam.
Mhm.
Lokmam kennst du natürlich, ja. Lokmam, ich liebe das einfach. Vielleicht dahin.
Sieht deine Bestellung dort aus?
Meine Bestellung? Ja, das ist immer so Hähnchenspieß. Das ist immer so Hähnchen und Reis und noch so ein Salat daneben, das ist noch okay. Dann nicht zu viel Fett, einfach Reis und Gemüse und dann noch ein bisschen Hähnchen daneben, also das ist okay.
Wir können das Hähnchen schon mal warm stellen. Das kommt hoffentlich bald.
Ja, hoffentlich.
Ludo, vielen lieben Dank. Also ich glaube, es ist eines der längsten Folgen, die wir je aufgenommen haben. Das Aufnahmegerät hat hier schon gesagt, die Speicherkarte ist gleich voll. Also danke für deine Offenheit bei deinem ersten Podcast hier bei uns beim HSV. Vielen lieben Dank.
Dankeschön, Mann.
Ja. Danke fürs Zuhören auch und für diese spannenden Geschichten. Und wir freuen uns dann das nächste Mal auf den nächsten Gast. Dir alles Gute.
Dankeschön.
Für uns, für dich, für die Zukunft. Und bis dahin.
Nur der HSV.
Nur der HSV.